Sie hören Crop FM Ausgabe Nummer 327. Ein Crop FM Spezial mit dem Psychologen, Psychotherapeuten und Psychoanalytiker Dr. Andreas Peglau. Andreas Peglau, geboren 1957 in Berlin, studierte klinische Psychologie an der Humboldt-Universität. Während der DDR-Wende gründete er mit über 500 interessierten DDR-Bürgerinnen und Bürgern den Verein Ich e.V. und verfasste als verantwortlicher Redakteur von Ich, die Psychozeitung, zwischen 1990 und 1998 eine Vielzahl an Beiträgen, hielt Vorträge und leitete zeitweise eine Beratungsstelle. 2008 erhielt Andreas Peglau die Approbation als tiefenpsychologischer und psychoanalytischer Therapeut und praktiziert seitdem in Berlin. In 2013 promovierte er an der Berliner Charité mit dem Thema Unpolitische Wissenschaft, Wilhelm Reich und die Psychoanalyse im Nationalsozialismus. Das gleichnamige Buch wurde noch im selben Jahr im Psychosozialverlag Gießen veröffentlicht. Die Recherchen zu dieser Arbeit zwangen Andreas Peglau, die Psychoanalyse kritischer zu sehen. Für Andreas Peglau ist Psychoanalyse mehr als eine Therapiemethode, die auch nicht auf die Betrachtung isolierter seelischer Vorgänge reduziert werden sollte. Die globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts ließen sich gar nur dann konstruktiv bewältigen, wenn auch die psychischen Aspekte endlich die angemessene Aufmerksamkeit erhalten. Bereits 1934 hielt Wilhelm Reich in der zweiten Auflage von Massenpsychologie des Faschismus fest: Versucht man die Struktur der Menschen allein zu ändern, so widerstrebt die Gesellschaft. Versucht man die Gesellschaft allein zu ändern, so widerstreben die Menschen. Das zeigt, dass keines für sich allein verändert werden kann. Im September 2014 veröffentlichte Andreas Peglau den Artikel Anregungen zu einer Psychoanalyse des europäischen Rechtsrucks. Darin bearbeitet er aktuelle Entwicklungen in Europa, der Ukraine und weltweit und streicht Parallelen zu Erkenntnissen der Psychoanalyse heraus, die bereits in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts durch Erich Fromm und Wilhelm Reich aufgezeigt wurden und bis heute weitgehend ignoriert werden. Im folgenden ca. 107-minütigen Gespräch, das im Oktober 2014 aufgezeichnet wurde, spreche ich mit Andreas Peglau über Psychoanalyse und Faschismus im Kontext sozialer und politischer Entwicklungen.
Genau
freut mich, dass dieses Gespräch heute zustande gekommen ist. Irgendwo der Ausgangspunkt war jetzt Ihr Artikel mit dem Titel Anregungen zu einer Psychoanalyse des europäischen Rechtsrucks. Aber vielleicht zu Beginn des Gesprächs, im August 2013, glaube ich, erschien Ihr Buch Unpolitische Wissenschaft, Wilhelm Reich und die Psychoanalyse im Nationalsozialismus. Was wären denn für Sie da jetzt die dringlichsten Punkte, die eigentlich noch immer einer Aufarbeitung harren aus dieser Zeit und auch aus diesem Verhältnis der Psychoanalyse zum Naziregime?
Ja, also das ist mir insofern schwer zu beantwortende Frage, weil das Buch, wie Sie ja selber inzwischen gesehen haben, hat über 600 Seiten und ich habe 7 Jahre daran gearbeitet. Jetzt das Allerwichtigste kurz zusammenzufassen, fällt mir da gar nicht so leicht.
Wir haben Zeit.
Ja, gut. Also für mich ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich denke, dass psychische Probleme überhaupt nicht zu trennen sind von menschlichen Verhalten oder psychische Aspekte, dass die in all das hineinspielen, was wir oftmals anders bezeichnen und dabei so tun, als ob die Seele, die Psyche gar keine Rolle spielen würde. Also was weiß ich, wenn Karl Marx von objektiven ökonomischen Gesetzen gesprochen hat, wenn andere dann von den Marktgesetzen sprechen oder also wenn oft so getan wird, als ob Sachen unabhängig passieren könnten von den Menschen, die da handeln. Und das halte ich grundsätzlich für einen Fehler. Und ich glaube, dass die Psyche nicht irgendein Aspekt unter vielen ist, sondern ein ziemlich wichtiger. So. Und insofern glaube ich, dass eben auch alle wesentlichen Probleme des 21. Jahrhunderts beispielsweise nicht zu lösen sind. Also Kriegsgefahr, Verelendung, ökologische Veränderungen, die ja zum großen Teil auch Menschen gemacht sind, dass sie also nicht zu lösen sind, ohne diese psychischen Aspekte wesentlich genauer mit einzubeziehen als bisher. Dazu wiederum, glaube ich, gibt es bei aller Kritik, die ich mittlerweile selber daran habe, nichts Fortgeschritteneres als die Psychoanalyse in ihren ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Und insofern finde ich sehr bedauerlich, dass die Psychoanalyse von einem doch ziemlich tollen, bemerkenswerten, faszinierenden Anfang aus, dann immer mehr letztendlich sich reduziert hat zu einer bloßen Therapiemethode, was Freud so am Anfang überhaupt nicht gemeint und gewollt hat. Also ich denke, da ist viel mehr drin und da ist viel mehr auch nötig. Und einer von denjenigen, die in diesem ursprünglichen freudschen Gedanken, dass die Psychoanalyse etwas wäre, was man auf alle Aspekte menschlichen Tuns anwenden könnte und sollte, treu geblieben sind, war eben Wilhelm Reich. Und insofern gibt es schon mal einfach für mich diesen wichtigen Punkt, in dem ich mich mit Wilhelm Reich befasse, weise ich auf jemanden hin, der gezeigt hat, meiner Meinung nach in teilweise sehr überzeugender Weise, dass es sich lohnt, psychisches Geschehen, und zwar eben Bewusstes und Unbewusstes, sehr genau zu reflektieren und darüber zu schreiben, und der dadurch eben auch vieles erkannt hat, was andere nicht sehen wollten oder konnten, wie zum Beispiel die psychosoziale Massenbasis des damals, also 1933 in dem Fall, gerade in Deutschland zur Macht gekommenen Faschismus. Und das wiederum, denke ich, hat, kann man natürlich sagen, leider auch eine bedeutende Parallele zur Gegenwart. Und damit sind wir dann wieder bei dem Artikel Anregung zu einer Psychoanalyse des europäischen Rechtsrucks. Also das Thema Rechtsdrall, faschistoide oder rechte Veränderungen, soziale Veränderungen in Europa ist ja nicht 1945 erledigt gewesen. Ich glaube, es war nie wirklich erledigt und momentan hat es eine neue Aktualität bekommen. Und gerade deswegen finde ich eben auch das wichtig, was ich über diese damalige Zeit recherchiert habe.
Bleiben wir vielleicht ein bisschen noch bei Ihrer Person auch. Wie sind Sie denn, wie ist denn Ihr persönlicher Werdegang, jetzt vor allem im Verhältnis zu diesem heutigen Thema?
Ja, das nächste Thema mit einem großen großen inhaltlichen Zusammenhang. Also ich bin ehemaliger DDR-Bürger. Ich habe in der DDR Psychologie studiert. Ich bin schon vorher teilweise auf die Psychoanalyse aufmerksam geworden. Habe dann in der DDR, wo ich sehr also auch an die linke sozialistische Ideologie geglaubt habe, bedauernd festgestellt, dass also doch das Menschenbild, was wir damals da im Psychologiestudium zu hören bekommen haben, relativ defizitär war. Habe dann gemerkt, wie sehr teilweise Sigmund Freud diese Lücke meiner Meinung nach füllen konnte. Ja, und also durch diese Verbindung Interesse an Marx, an sozialistischen Ideen, aber eben auch an der Psychoanalyse, bin ich dann, was wahrscheinlich ziemlich logisch und unvermeidbar ist, auch auf Wilhelm Reich gestoßen. Der kam mir dann auch nochmal in zweierlei Hinsicht plötzlich nahe, nämlich einerseits, weil ich ab 1989 mit dem Psychotherapeuten Hans-Joachim Marz aus Halle an der Saale Gespräche gemacht habe. Damals war ich bei dem DDR-Rundfunksender Jugendradio DT64. Und Hans-Joachim Marz wiederum hat eine Therapie gemacht, die eben auch körpertherapeutische Elemente und eben Aspekte von Wilhelm Reich mit einbezog. Also da war Reich dann nochmal ganz intensiv da. Und dann natürlich mit der DDR-Wende, die ich, wie manche andere, auch erstmal so verstanden haben, dass jetzt ein richtiger Sozialismus zustande kommt. Und dazu wollte ich dann eben auch versuchen, meinen Anteil zu leisten, indem ich also auf Psychoanalyse und ihre Bedeutung hingewiesen habe. Und dann natürlich wieder auf Wilhelm Reich, aber auch meinetwegen Erich Fromm zu sprechen gekommen bin, auch in meinen Sendungen, in der Hoffnung, das könnte dann dazu beitragen, dass in der DDR das nun endlich entsteht, was es die ganze Zeit hätte sein sollen, nämlich Sozialismus. Hat ja dann alles so nicht stattgefunden, aber ich bin trotzdem an dem Thema eben dran geblieben und habe dann 2007 nochmal die Kraft gefunden, mich dem intensiver zu widmen. Das war ja das Jahr, in dem Reich seinen 60. Todestag hatte und 50. Todestag hatte. Und da gab es also eine Tafeleinweihung hier in Berlin und da war die Tochter von Reich auch da, die Jüngere mit dabei, Lore Rubinreich. Und die kennenzulernen, mit ihr zu sprechen über ihren Vater, den sie nicht unkritisch sieht, das war nochmal so ein richtiger Energieschub. Und dann habe ich mich rangesetzt und habe eben diese ganzen Aspekte angefangen aufzuarbeiten. Wollte am Anfang erstmal für mich noch was wissen, dann einen Artikel dazu schreiben, dann kam eine Buchidee raus. Und dann hat es eben, wie gesagt, noch 7 Jahre gedauert, bis dieses Buch dann auch da war. Und was aber der Hintergrund für mich die ganze Zeit war, ist nicht einfach nur ein Interesse an der Person Reich oder an der Biografie von irgendjemandem, sondern eben diese inhaltlichen Aspekte, die ja auch viel mit mir selber zu tun haben. Also es ist immer noch ein Suchen danach, ja, was ist Sozialismus, was war es, was ist Faschismus, wie konnten Menschen sich dem so intensiv anschließend so begeistert teilweise, also ich rede jetzt vom Faschismus, was ist in der DDR schiefgegangen oder von vornherein falsch gewesen, dass es gar nicht zu dem kam, was eigentlich angestrebt war offiziell. Aber natürlich auch die Frage, warum haben die DDR-Bürger sich so begeistert dann dem neuen System, was ja auch nicht gerade durchweg gut ist, also dem BRD-System angeschlossen. Das sind Fragen, die haben mich nie aufgehört zu beschäftigen. Und da ist es ja oft sehr spannend, da zu gucken, was andere in der Vergangenheit dazu ja vorweggenommen haben, was jetzt immer noch mit Gewinn ausgewertet werden kann.
Biografie von Reich, Sie haben sie gerade angesprochen. Reich war ja ursprünglich, quasi kann man sagen, kam aus dem konservativen Lager. Hat sich da.
Lager, ich weiß nicht genau, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, ich weiß nicht genau, Lager würde ich nicht sagen, er kam aus einer konservativen Schicht.
Also das habe ich
sein Vater war Grundbesitzer, ne? Und so, ja. Aber und Reich selber, okay, wäre dann, wenn alles weitergegangen wäre, wie gehabt, eben auch wahrscheinlich Grundbesitzer geworden und er war dann eben auch Offizier im Ersten Weltkrieg. Also wenn Sie das meinen, ja, aber er selber, also seine politische Entwicklung fing ja nicht auf, war ja nie auch nicht am Anfang irgendwie auf im konservativen Lager.
Ja, er hat sich dann auch also sehr intensiv mit dem Marxismus beschäftigt, was ich eigentlich sagen möchte. Ja. Also seine familiären Ursprünge und so weiter waren konservativ. Er hat sich dann diesen linken Ideologien sehr stark geöffnet, hat sich aber am Ende dann mit beiden Seiten, wenn man so will, verscherzt, salopp ausgedrückt. Wie kam es dazu? Also vor allem auch mit den marxistischen
Ja.
Strömungen.
Also möchte ich wieder präzisieren, er hat sich eben mit dem konservativen Lager in dem Sinne nicht verscherzt, weil er nie dazugehört hat.
Okay.
Ja, und also er hat sich eben in seiner, er hat sich, sag mal, vor allem in der Zeit seines Studiums in Wien, so ab 1918 eben dann sehr schnell angefangen, linken Ideen verschiedener Art und Weise, aber eben auch von Marx zuzuwenden. Er hat das sehr intensiv studiert. Also es gibt im Wilhelm Reich Museum oder auch im Wilhelm Reich Nachlass in den USA, in Boston gibt es also eine ganz ausführliche Liste, also überhaupt mit der Literatur in Reichsbibliotheken. Da sind also auch Dutzende, und zwar ganz wesentliche Schriften da, dabei, von Kautsky, Marx, Engels, Lenin, Trotzki, wem auch immer. Also er war da wirklich auch sehr gebildet. Ja. Und er hat sich dann in Mitte der 20er Jahre angefangen, also auch dafür zu interessieren, wie er diese Ideen dann in die Praxis umsetzen kann, hat ihn dann den Weg erstmal gefunden zur SPÖ, dann aber später zur Kommunistischen Partei Österreichs. Ja, wie hat das geschafft, sich die Sympathien zu verscherzen? Also zum einen würde ich sagen, Reich war, also Reich ist insofern ein besonderer Mensch gewesen, dass er immer nur, also er war sicherlich sehr begeisterungsfähig, sehr enthusiastisch. Er hat sich mit großer Energie in alles Mögliche reingestürzt, was ihn interessiert hat. Er hat das dann auch sehr ernst genommen. Und so hat er es auch mit dem Marxismus gehalten. Aber er war zumindest langfristig nicht bereit, Kompromisse zu machen, die er nicht vertretbar fand. Und insofern ist er nach kurzer Zeit, also er ist oft in neue Zusammenhänge reingekommen. Da hat er unter Umständen einen sehr schnellen, tollen Start hingelegt, wurde auch begeistert erstmal oder interessiert wahrgenommen. Also Sigmund Freud fand ihn offenbar sehr bemerkenswert, hat ihn offenbar für einen seiner deutlich begabteren Schüler und Mitstreiter gehalten. Und ich denke auch innerhalb der linken Kreise hat Reich also sehr schnell Furore gemacht, nachweislich auch in Österreich, in Wien speziell, sodass also erstmal sich ihm ein paar Türen durchaus öffneten. Aber dann kam ebenfalls in beiden Fällen mit der Psychoanalyse wie mit den linken Kreisen kam sozusagen die Realitätseinsicht auf beiden Seiten, dass es doch da eine ganze Menge Aspekte gab, wo man nicht zusammenpasste, und da hat Reich eben keine Kompromisse gemacht, sondern ist seinen Weg weitergegangen oder hat wenig Kompromisse gemacht und ist seinen Weg weitergegangen. Und so ist er eben mit Sigmund Freud zusammengestoßen und mit der psychoanalytischen Organisation. Aber dann eben auch, also vor allem dann in Berlin, ist er 1930 nach Berlin gegangen, von Ende 1930 von Wien, dann eben auch mit der KPD, weil er eben seinen Ideen, kann man sagen, treu geblieben ist, in teilweise mir naiv anmutender Weise erwartet hat, die müssten die anderen doch überzeugen, denn er hat doch gute Argumente, die hatte er tatsächlich, aber die Vorstellung, dass das ausreichen würde, um eine KPD-Führung maßgeblich zu beeinflussen, erscheint mir eben doch naiv. Aber der Reich hat nicht davon abgelassen, und dadurch kam es eben zum Zusammenprall Ende 1932 mit der KPD und nahezu zeitgleich ja auch, weil er bestimmte wesentliche Fragen bei Freud kritisch beleuchtet hat, wie den Todestrieb, an den Reich also dann nicht mehr glauben konnte. Und weil er eben der Meinung war, dass die Psychoanalyse sich eindeutig gegen den Faschismus zu stellen hatte, was ja unterblieb, dann eben auch mit Sigmund Freud und mit der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung und deren deutschen Ableger.
Ja, über den Todestrieb werden wir heute sicher auch noch ausführlicher zu sprechen kommen. Bleiben wir vielleicht noch in dieser Periode, also beginnende 30er Jahre. Da entstand dann ja auch, glaube ich, 1933 das wegweisende Buch von Reich, Massenpsychologie des Faschismus.
Vielleicht nur ein kurzer Zusatz. 1933 wurde es veröffentlicht, vermutlich also späten August oder im September. Aber er selber sagt, er hätte seit 1931 angefangen, daran zu arbeiten. Und er hat es eben dann aber erst im Exil dann in Dänemark veröffentlichen können. Aber es wäre wohl seinen Mitteilungen zufolge auch schon ziemlich fertig gewesen, als er im April 1933 dann aus Deutschland geflüchtet ist.
Und daran zeigt sich auch schon ein gewisses Spannungsverhältnis oder eigentlich ein sehr starkes Spannungsverhältnis Wilhelm Reichs zur psychoanalytischen Gesellschaft, zur IPV. Was waren denn die größten Mängel im Umgang der Psychoanalyse und der IPV mit dem aufkeimenden Nazi-Regime? Und wo waren denn die größten Mängel auch in der Abgrenzung? Also diese ganze Problematik, die Sie eben auch in Ihrem Buch um politische Wissenschaft Fragezeichen behandeln.
Ja, also wichtig scheint mir erstmal an der Stelle darauf hinzuweisen, dass aus meiner Sicht, also die Psychoanalyse, und das war ja ganz am Anfang eben Freud alleine, schon, also im Grunde ein paar Geburtsfehler, könnte man sagen, in sich trug. Also schon bevor Freud so richtig, also dann mit Psychoanalyse, mit der Traumdeutung im Jahr 1900 dann an die Öffentlichkeit ging, hatte er ja schon vorher ein paar Veröffentlichungen gemacht dazu, hatte er sich ja von dieser sogenannten Verführungstheorie abgewandt. Das heißt, er hat ja ursprünglich die Vorstellung gehabt, dass eben Neurosen, wie er sie kennenlernte, durchweg auf sexuellen Missbrauch beruhten. Das hat sicherlich so pauschal nicht gestimmt, aber er hat sich dann sehr grundsätzlich davon oder sehr hochgradig davon verabschiedet und hat eben gemeint, es kommt zwar vor, der sexuelle Missbrauch, hat er nie geleugnet, aber was grundsätzlich eben der Fall wäre, dass Kinder selber sich wünschen würden, Sex zu haben mit ihren Eltern und dass insofern das, was er bei seinen Patienten entdeckt hat, im Wesentlichen Fantasien gewesen wären und eben nicht Ausdruck eines tatsächlich stattgefundenen Missbrauchs. Damit hat er aus meiner Sicht bei allen großen Leistungen, die er ansonsten vollbracht hat, da schon am Anfang an einem ganz wesentlichen Punkt gekniffen. Und muss man ihm nicht unbedingt vorwerfen, weil er hat andere Sachen gemacht und die waren natürlich weit über dem Niveau der Zeit, aber trotzdem, glaube ich, muss man so benennen. Und er hat weiterhin immer wieder war nicht klar in seinen Standpunkten oftmals oder hat die oft dann verworfen oder hat verschiedene eingenommen. Also er hat zum Beispiel eine Zeit lang damit geliebäugelt, eben, dass auch die Psychoanalytiker sich einer Partei, und zwar ganz offensichtlich die sozialdemokratische, vielleicht anschließen könnten. Dann hat er aber nicht sehr viel später, also es war um 1910, nicht sehr viel später hat er dann 1911 deutlich gemacht in einem Kongress, dass also Psychoanalyse sich keiner anderen Wissenschaft unterordnen soll, was sie im Grunde eigentlich eine Wissenschaft sein solle, die über den anderen drüber steht, die anderen analysiert und insofern sich also nicht in irgendeiner Philosophie unterordnen könnte. Also es gab immer wieder Sachen, wo Freud schon da Kompromisse gemacht hat und die Kompromisse drehten sich zum großen Teil um die Frage, soll man sich gesellschaftlich engagieren, wie gesellschaftskritisch soll man sein als Psychoanalytiker, wie gesellschaftskritisch ist die Psychoanalyse. Und da finden sich also diese Widersprüche bei Freud von Anfang an. So, und dann ist Freud einerseits älter geworden, dann kam also um 1920 herum seine Krebserkrankung, der Verlust seiner Lieblingstochter, eines Enkels, die Schocksituation des Ersten Weltkriegs. Kurz Freud wurde immer pessimistischer und verbitterter und entwickelte also in dieser Zeit ja auch allmählich die Idee vom Todestrieb, erst als Hypothese, dann immer mehr doch als eine Art feststehende Überzeugung oder Dogma, dem viele Analytiker nicht gefolgt sind in der Konsequenz. Ja, und das ist eben insofern wichtig, da gab es also nicht sozusagen eine radikal politische, gesellschaftskritische Psychoanalyse, die schlagartig 1930 plötzlich abtauchte, sondern es gab schon immer diese verschiedenen Aspekte. Aber mit 1933, mit dieser politischen rechten Radikalisierung in Deutschland, wurde das, was in der Psychoanalyse konservativ oder sogar reaktionär war, eben plötzlich noch wesentlich stärker. Und man stellte es ganz weit nach vorne, um im Grunde zu überwintern, um zu überleben, weil man ist in dem Fall eben auch ganz klar Freud selber, wie viele andere ja auch den Irrtum hatte, Hitler würde bald abwirtschaften, wäre bald erledigt und warum soll man sich jetzt hier irgendwie großartig dagegen wehren, in ein, zwei Jahren ist das Ding erledigt und dann kann man weitermachen. Allerdings blieb man bei dieser Haltung, als klar wurde, dass Hitler sich nicht abwirtschaften würde in kurzer Zeit. Und was dann eine Anfangskompromisslösung war, blieb dann etwas und ging bis heute nicht wieder weg.
Ja, Sie haben jetzt eine Reihe interessanter Dinge angesprochen. Vielleicht das eingangs erwähnte, dass also die Psychoanalyse sah sich, wenn man so will, als höchste Wissenschaft, die quasi über allen anderen steht und die Erkenntnisse, die zum Beispiel in Philosophie oder Physik gewonnen werden, darauf abklopft, ob das jetzt wirklich objektiv ist oder ob da irgendwelche subjektiven Wunschvorstellungen reinfallen. Kann man das so sagen? Dass man da
Ja.
quasi sich als Instanz gesehen hat und somit aber auch in weiterer Folge sich instrumentalisieren ließ.
Also auf jeden Fall erstmal Ihre Beschreibung trifft genau den Kern. Also sozusagen die Begründung war, die Psychoanalyse kann sich keiner Philosophie unterordnen, weil ihre Aufgabe wäre eben die Philosophen zu analysieren. Ja? Na, und insofern steht sie drüber. Und sie guckt in allen Wissenschaften nach den unbewussten Motiven des Handelns, Denkens und der Hypothesen und kann deswegen sich nicht einfach irgendwo untergliedern. Ob sie damit jetzt irgendwie schon verwendbar wurde, weiß ich nicht. Also was sie damit auf jeden Fall hinbekommen hat, aber das war ja eher ein Rückschritt als ein Fortschritt in meinen Augen jedenfalls, war, dass sie sich isoliert hat, ja, von anderen Wissenschaften hochgradig und dass sie, indem sie behauptet hat, sie wäre was Besonderes, abgesehen, ich meine, natürlich ist die Psychoanalyse was Besonderes, aber sie steht nicht drüber. Die Physik ist auch was Besonderes, steht aber ja nicht über die Chemie oder so. Hat sie, glaube ich, ja, hat sie sich isoliert, ist teilweise hat so eine sektenartige Struktur bekommen mit auch sehr viel eigenen Worten, Vokabeln und war was für Insider. Und dadurch, glaube ich, hat sie nicht in dem Maße, wie es ansonsten möglich gewesen wäre, die Massen erfasst. Zwar ganz viele Intellektuelle, Schriftsteller, Künstler, also ist ja dann sehr populär geworden, aber sie hat sich nicht so ins Massenbewusstsein eingegraben, wie sie sonst, glaube ich, gekonnt hätte, wie es vielleicht möglich gewesen wäre. Und damit, denke ich, war sie dann schon irgendwie auch, also es war, glaube ich, auch einer der Gründe, warum sie dann angreifbarer wurde oder verwendbarer.
Für mich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist da ja auch natürlich eine gewisse Gefahr, weil man kann ja dann auch gewisse erkenntnistheoretische oder gewisse Erkenntnisse kritisieren aufgrund einer psychologischen Analyse, was auf jeden Fall problematisch ist, ne?
Ja, oder eben, was auch sehr früh kritisiert wurde, zum Beispiel von Karl Kraus, der am Anfang echt ein Fan der Psychoanalyse war und von Freud und mit dem sich auch ganz gut verständigen konnte, aber der dann in der Psychoanalyse sehr übel genommen hat, dass sie meinte, sie könne eben Kunstwerke erklären, indem sie sich einfach den tatsächlichen oder vermeintlichen Neurosen und dem Ödipus-Komplex der Künstler zuwenden würde. Ja? Also da gibt es einfach, glaube ich, wirklich die Gefahr, und nicht nur die Gefahr, es hat ja stattgefunden, der Verkürzung. Und insofern auch, indem es da verkürzt wird, wendet man sich natürlich von der Realität ab. Und das ist ja eine Tendenz, die leider für die Psychoanalyse eben auch ziemlich typisch war oder auch ist, dieses sich immer mehr darauf beschränken, auf innerpsychische Vorgänge und die zum Nonplusultra zu erklären. Und die Verknüpfung, speziell natürlich mit sozialem, aber auch mit politischem, ökologischen, denke ich, würden wir heute dazu noch ergänzen, kulturellen und so, ist immer mehr in den Hintergrund getreten. Es wurden immer mehr die Erklärungen gesucht und angeblich auch gefunden in inneren psychischen Vorgängen.
Ich meine, das ist interessant, weil es gab ja dann den von den Nazis propagierten Begriff der sogenannten entarteten Kunst. Da ist jetzt für mich irgendwo ein bisschen ein Zusammenhang, weil wenn man jetzt Kunstwerke aufgrund der psychischen Ursachen der Künstler analysiert, dann liefert das ja unter Umständen auch Argumentation, ein gewisses Kunstwerk als unter Anführungszeichen entartet zu bezeichnen, oder?
Das
Gab's
wäre
da
theoretisch denkbar.
Ja, gab es tatsächlich da diese Zusammenhänge oder wurden diese psychoanalytischen Analysen dazu herangezogen auch?
Also nicht, dass ich wüsste,
Mhm.
aber ich bin für also den Umgang der Nazis mit der entarteten, sogenannten entarteten Kunst kein Experte. Ich habe sowas, aber ich denke, ich hätte sowas mitkriegen sollen müssen, vermutlich von der anderen Seite, von der psychoanalytischen Seite her. Also ich glaube nicht, dass das stattgefunden hat. Und nach meinem Wissen, aber wie gesagt, das ist da begrenzt, ist ja den sogenannten entarteten Künstlern Also nicht unbedingt ihre frühe Kindheit vorgeworfen worden oder ihr Ödipus-Komplex oder dergleichen. Also das glaube ich nicht. Vielleicht hätte es passieren können, aber ich glaube nicht, dass das stattgefunden hat. Es ist zwar sicherlich ein Fakt, den habe ich auch lang und breit also recherchiert und beschrieben, dass ein Teil der psychoanalytischen Erkenntnisse sehr wohl von Nationalsozialisten genutzt worden sind für unterschiedlichste Aspekte, aber dass der irgendwie dann zur Diffamierung entarteter Kunst verwendet wurde, wüsste ich nichts davon.
Sie haben ja auch erwähnt, also man wollte sich am Anfang von Seiten der Psychoanalytischen Vereinigung, der IPV, wenn man so will, arrangieren mit dem Nazi-Regime. Und das ging in die Hose, weil die eben dann viel stärker wurden und viel mehr Einfluss gewannen, als man sich das hätte träumen lassen. Und ich glaube, so ging es wahrscheinlich ganz Europa. Und dann in weiterer Folge musste ja auch Freud emigrieren. Und wie ging das dann denn weiter mit der Psychoanalyse und dem Nazi-Regime?
Ja, also ich will nochmal vielleicht ein bisschen anders formulieren. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Formulierung, es ging in die Hose, das wirklich also in der Totalität abbildet.
Mit Sicherheit nicht, ne?
Ne? Nee, ja. Nee, also ich meine jetzt nicht sprachlich, sondern ich meine vom Inhalt her, weil es ging ja gar nicht so sehr in die Hose. Also es gab einen dramatischen Anfang. Es gab die Bücherverbrennung und in der Bücherverbrennung sind ganz wenige Intellektuelle, muss man dazu sagen, es gab nicht wirklich die Bücherverbrennung. Das war also ein Prozess, der von Februar, März an bis Ende des Jahres 33 in dutzenden deutschen Städten tobte. Aber es gab eine Hauptveranstaltung am 10. Mai 1933 in Berlin auf dem Opernplatz mit Goebbels als Gastredner. Und das wird meistens zu Unrecht mit der Bücherverbrennung gleichgesetzt, aber das wird also zu Recht natürlich hervorgehoben, weil es war sozusagen der Hauptakt dieser ganzen Geschichte. Und da sind ja wenige intellektuelle Schriftsteller, Künstler, Schriftsteller hervorgehoben worden, namentlich Karl Marx zum Beispiel, Erich Kästner. So, und da wurde eben auch Sigmund Freud mit erwähnt. Allerdings muss man auch, und man muss dazu setzen, was wirklich erwähnenswert ist, weil es im Grunde in der Forschung fast noch gar nicht richtig angekommen ist. Es wurde nicht gesagt, ich werfe jetzt die Bücher Sigmund Freuds ins Feuer, wie es bei anderen geschah, mit so einem, also im Prinzip so einem Spruch, sondern die Werke der Schule Sigmund Freuds. Es ging also gegen die gesamte Schule und nicht nur etwa gegen die Person Freud. Also die Psychoanalyse war da als Feindbild klar benannt worden. Dazu muss man allerdings wissen, dass diese Bücherverbrennung in Berlin vor allem das Werk eben von radikalen NS-Studenten waren, also eine relativ spontane Geschichte, an die sich Goebbels erst ziemlich spät erst angekoppelt hat. Also es war keine staatsgesteuerte Aktion. Und diese NS-Studenten wurden dann im Grunde ein Stück weit auch zurückgepfiffen, weil dann ja zunehmend die Bürokraten auch die Macht dann übernahmen. Und dann gab es nach den Bücherverbrennungen eben die Bücherverbote. Und schon da wehte ein ganz anderer Wind. Plötzlich, oder auch nicht plötzlich, jedenfalls im Mai, Juni, wo dann diese Bücherverbote beratschlagt und beschlossen wurden oder zur Beschlussfassung fürs Propagandaministerium bereitgemacht wurden, waren von den psychoanalytischen Büchern nur noch ganz wenige überhaupt da, die verboten werden sollten. Also von Freud nur zwei Bücher, die Traumdeutung und zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung. Und insgesamt auch nur 64 Bücher von einer also viel größeren Zahl insgesamt vorhandener psychoanalytischer Publikationen wären, und das ist natürlich auch interessant, von Wilhelm Reich sofort das Gesamtwerk verboten wurde. So. Und da begann im Grunde schon dieses, also eine andere Strömung offenbar, sich durchzusetzen, nämlich dass man die Psychoanalyse, wenn sie doch bereit wäre, sich von ihren jüdischen Wurzeln und insofern natürlich auch ein Stück weit von Freud zu distanzieren und wenn sie auf ihre Gesellschaftskritik verzichten würde, ob man die dann nicht doch verwenden könnte. Und genau das passierte dann eben, also der therapeutische Teil der Psychoanalyse, meistens unter dem Etikett Tiefenpsychologie, hat sich also hochgradig integriert ins NS-Gesundheitssystem. Die Tiefenpsychologie war das Rückgrat der NS-Psychotherapie, das ist ganz klar, also gibt es unzählige Quellen, das ist jetzt keine Hypothese, sondern es ist nachweisbar. Und Tiefenpsychologie war wieder zum allergrößten Teil natürlich Sigmund Freud und Psychoanalyse. Also das hat schon geklappt und die Psychoanalyse wurde also eben nicht verboten. Es ist niemand in Deutschland verfolgt worden, weil er Psychoanalytiker war. Auch sonst meines Wissens nicht. Psychoanalytiker sind verfolgt worden, aber dann, weil sie Juden waren oder links waren oder aus anderen Gründen. Und die psychoanalytischen Bücher und Zeitschriften durften noch eine ganze Weile weiter, bis in die 30er Jahre, Mitte der 30er Jahre verkauft werden, beworben werden im Deutschen Börsenblatt. Und es gab in den Fachzeitschriften, solange die überhaupt existiert haben, 43, 44, wurden die dann kriegsbedingt eingestellt, gab es immer wieder durchaus sachliche bis positive Erwähnungen von Psychoanalyse und Psychoanalytikern. Also insofern könnte man sagen, es war ein Erfolg. Die Anpassung war erfolgreich, aber der Preis war eben, dass man sich im Grunde kastrierte und eigentlich nur noch als gesellschaftsunkritische, grundsätzlich verwendbare Psychotherapiemethode firmierte.
Ja, wenn Sie sagen Erfolg, dann heißt das ja, dass die Psychoanalyse, zumindest also jetzt rechte Kreise innerhalb der Psychoanalyse, die hatten den Erfolg. Aus Ihrer Sicht haben Sie quasi diese beiden Dinge erfolgreich verheiratet.
Ja, deswegen, also es ist eben eine Definitionsfrage, ne? Ja. Man kann, also das ist eben sehr schwer. Deswegen gibt es auch diese beiden in ihrer Überspitzung unzureichenden hauptsächlichen Meinungen. Die einen sagen, die Psychoanalyse hat weitergelebt und es war ein Erfolg, und die anderen sagen, also die sagen eben, die Psychoanalyse wäre total verboten worden, und beides stimmt so nicht, ne? Also man muss sich eigentlich der Arbeit unterziehen, das machen die meisten nicht, vorher zu definieren, was man unter Psychoanalyse versteht. Und da ist dann ganz klar zu sagen, wenn man, wie zum Beispiel Wilhelm Reich, aber auch ich, Psychoanalyse eben etwas als etwas versteht, was an sich auch gesellschaftskritisch ist, was an sich weit mehr ist als eine Therapiemethode, dann muss man sagen, hat Psychoanalyse ganz klar nicht überlebt. Wenn man aber auf dem Trip ist oder in der Entwicklung, in der Richtung denkt, wie die Psychoanalytiker zum großen Teil ja auch schon vor 33 auch gedacht hatten, dass Psychoanalyse im Wesentlichen eine Therapiemethode ist und man das alles doch sehr vor allem im Individuum betrachten kann und die Gesellschaft zunehmend rauslassen kann, da muss man wiederum sagen, wenn das Psychoanalyse sein sollte, der ging es ganz gut im Dritten Reich.
Inwieweit hat sich denn dann die Psychoanalyse und die IPV auch schuldig gemacht an diesen, also mitschuldig gemacht an diesen Nazi-Verbrechen, die dann verübt wurden?
Ja, also das bis zur IPV.
Hat sie das?
Also ist mal eine Frage, was man, wie man Schuld versteht, ne? Also die IPV ist ja nun die internationale übergeordnete Organisation. Die hat sich, denke ich, also schuldig gemacht insofern durch das Tolerieren und Befürworten einer Entwicklung, die letztendlich auf Kollaboration hinauslief. Und sie hat sich schuldig gemacht auch, weil sie eben, um diese Kollaboration zu ermöglichen, speziell Wilhelm Reich aus ihren Reihen ausgegliedert hat, also im Grunde inoffiziell 1933 schon, dann offiziell mitgeteilt 1934, auf einem IPV-Kongress in Luzern. Und sie hat eben akzeptiert und befürwortet, dass sich die deutschen Analytiker dann 1935 von ihren jüdischen Kollegen distanziert haben, die zum Austreten aus der Vereinigung aufgefordert haben, was dann auch erfolgte. Also sie hat vor allem also die grundlegende Richtung, dass sich deutsche Analytiker anpassen, an das NS-System befürwortet. Und insofern sehe ich da auf jeden Fall eine Mitschuld. Aber natürlich die konkreten Beteiligungen an NS-Vorgängen, die lagen eben auf Seiten der deutschen, nicht-jüdischen Analytiker, die hier geblieben sind. Also Namen wie Karl Müller Braunschweig oder Felix Böhm sind da zu nennen. Also die haben sich dann eben konkret auch an dem beteiligt, was von ihnen auch verlangt wurde im Rahmen dieses deutschen Instituts, was dann gegründet wurde, sogenannten Göring-Instituts, weil da der Vetter von Hermann Göring die Leitung hatte. Und die haben dann eben auch teilweise mitgewirkt an einem Diagnoseschema, in dem sie ihre eigenen Patienten im Grunde der Sterilisation oder auch Euthanasie ja, ausgesetzt haben, indem sie also selber aussortiert haben, was ist therapiewürdig und was ist nicht. Sie haben sich beteiligt an ziemlich inhumanen Umgang mit Homosexuellen zum Beispiel. Sie haben mitgewirkt an, an tiefen psychologischer Kriegsführung, haben also nach schwachen Punkten bei den Gegnern gesucht und darüber Arbeiten geschrieben. Also es ist an sich logisch. Also wer in diesem System bleiben wollte und nicht verboten werden wollte, musste irgendwie auch sich dann, wenn er in so einem offiziellen Staatsinstitut drin war, natürlich auch an den Sachen beteiligen, die von ihm verlangt wurden. Und es war nun mal das Dritte Reich und da wurden eben solche Sachen verlangt. Und insofern haben sich dann natürlich die konkreten in Berlin oder in Deutschland gebliebenen Analytiker, die da mitgewirkt haben, natürlich in erwähnenswertem Maße schuldig gemacht.
Ja, das wurde da offenbar sehr viel mit Psychologie gearbeitet. Ich meine, ich erinnere jetzt nur an ein vielleicht profanes Beispiel, aber die Sirenen an den Unterseiten der Kampfflugzeuge. Ne? Also man hat also wirklich Psychologie eingesetzt, um den Gegner, wie Sie sagen, auch einzuschüchtern und so.
Ja, also natürlich, also da haben Sie recht, also es geht natürlich, insofern geht es natürlich auch weit über Psychoanalyse hinaus.
Ja.
Also Goebbels zum Beispiel war natürlich sehr interessiert an allem Psychologischen, hat eben auch Le Bon's Psychologie der Massen offenbar gelesen und so, ne? Also das heißt, also Psychologie war sowieso, also ist gerade für Leute wie Goebbels, aber sicherlich auch noch einige andere, ein wichtiger Punkt. Insofern natürlich weit mehr auch als nur die Psychoanalyse. Ja.
Sie haben es auch erwähnt, dass also Sterilisationen durchgeführt wurden, man Leute auch irgendwie fast wahllos dann als schwachsinnig oder so bezeichnet hat und das dann zum Grund genommen hat, die wegzusperren und sie später sogar zu töten oder zumindest eben zeugungsunfähig zu machen. Der Begriff der Eugenik taucht ja auch immer wieder auf, der ja nicht nur jetzt der eigentlich seine Wurzeln eigentlich in den Staaten hat, oder?
Naja, also ich überlege gerade,
ich weiß jetzt auch nicht.
Gewusst, aber ich weiß es nicht mehr. Also ob der Begriff jetzt, das kann sein, dass der die Wurzeln in Staaten hat, aber Männer, diese Idee selber, die war ja also staatenübergreifend, Ende des 19. Jahrhunderts da mit Darwin, mit Heckel, ja, also aber auch bis in linke Lager hinein, diese Begeisterung über die vermeintlichen neuen biologischen Auswahlmöglichkeiten und die Höherzüchtung irgendwie der Menschenrasse, also die war staatenübergreifend da, die war religionsübergreifend da und die war auch weltanschauungsübergreifend da, von links nach rechts, ja, also weit vor dem Nationalsozialismus.
Das ist ziemlich erschreckend. Also man hat versucht, die Gesellschaft zu optimieren, man hat nach Wegen gesucht, die Gesellschaft leistungsfähiger zu machen, eigentlich.
Ja.
Also auf eine ganz seltsame Art, auch hier tun sich wohl einige Parallelen zur Jetztzeit und zur aktuellen Entwicklung auf. Ne? Ein Begriff, der auch immer wieder auftaucht, der mir so ursprünglich recht neu war, ist die Medizinalisierung der Psychoanalyse, die einen Ursprung vor allem in dieser Periode des Dritten Reiches hatte.
Die Psychoanalyse in ihrer Gesamtheit war vom Ursprung, von der Ursprungsidee her, vom Ursprungskonzept her, Freuds, eine Lehre, die dazu dient, das Unbewusste im Seelenleben des Menschen in allen Aspekten, in allen Erscheinungsformen aufzudecken, bewusst zu machen. Und insofern war es keine reine Therapiemethode. Sie schöpfte zwar einen großen Teil ihrer Erkenntnisse aus der Therapie, aber eben auch nicht nur. Also Freud hat ja nicht nur therapiert, sondern ganz viel gelesen und geforscht und recherchiert und hat natürlich auch aus seinen beispielsweise archäologischen oder geschichtswissenschaftlichen Erkenntnissen dann herausgeschrieben und nicht nur einfach von der Couch her, von seinen Patienten her. Also da war ein ganz groß angelegtes Konzept da, was im Grunde die Welt erfassen wollte, jedenfalls diesen seelischen Aspekt des Unbewussten. Und eben von da hat man sich immer mehr zurückgezogen auf das, was in gewisser Hinsicht der Ursprung war, okay, und eine Art Kernbereich der Psychoanalyse, die psychoanalytische Therapie. Und das ist das, was ich meine, aber den Begriff habe ich ja nicht erfunden, der ist schon eine Weile in der Verwendung eben unter Medizinalisierung. Also die Psychoanalyse gliederte sich in der Medizinalisierung immer mehr ein, dem Medizinischen. Da war zum Beispiel Freud total dagegen. Also Freud hat immer für die Laienanalyse gekämpft, hat immer dafür gekämpft, dass eben keine Einschränkung stattfinden darf, dass Psychoanalytiker nur Ärzte sein dürfen. Also er wollte, dass jeder Beruf im Grunde dahin kommen kann, dass man von jedem Beruf ausgehend auch Psychoanalytiker werden kann. Aber da hat er eine seiner empfindlichen Niederlagen bereits in 20er Jahren und 30er Jahren dann eben einstecken müssen, weil die IPV, die er selber natürlich maßgeblich geschaffen hatte, dann allmählich andere Prioritäten setzte und sich auch gegen ihn wandt, also jedenfalls wesentliche Anteile, speziell US-Amerikaner, sodass da also diese ursprüngliche Idee immer mehr unter die Räder kam. Und dazu muss man eben auch sagen, Sie haben recht, 33 war da nochmal ein ganz wesentlicher Einschnitt. Aber es ist ein Fehler, wenn man sagt, wie es ganz oft so erfolgt, Psychoanalyse wäre deswegen eben so medizinalisiert auf Psychotherapie beschränkt worden, nur weil eben im Dritten Reich eine gesellschaftskritische Psychoanalyse nicht möglich war. Das ist nur ein Aspekt, aber gleichzeitig passierte eben was anderes. Die meisten Analytiker, die auswandern mussten, wanderten in die USA aus. In den USA war die Psychoanalyse aber schon sehr verbreitet, aber sie war verbreitet unter Ärzten und Psychiatern. Und die haben wiederum dem ein ganz eigenes Gepräge aufgedrückt, nämlich von vornherein es als im Grunde klinische, therapeutische, ärztliche Methode zu sehen. Und dem passten sich nur wieder die Immigranten an. Das heißt, also in einem ganz anderen Staatswesen, fernab des Nationalsozialismus, passierte auch die Medizinalisierung. Und diese dann in den USA medizinalisierte Psychoanalyse schwappte nach dem Zweiten Weltkrieg nach Europa zurück, als die Analytiker dann langsam wieder zurückkamen, beziehungsweise in Europa wieder angefangen wurde, offizielle analytische Strukturen aufzubauen.
Die Aufarbeitung nach dem Ende des NS-Regimes, also nach 1945, ja, ließ dann ja auch viele, viele Punkte offen und ist ja bis heute nicht abgeschlossen.
Sie meinen jetzt die Aufarbeitung der Psychoanalyse-Geschichte durch die Psychoanalytiker, oder?
Ja, also der Psychoanalyse unter dem Dritten Reich und wie da der Umgang war und wie auch die Psychoanalyse dann instrumentalisiert wurde und so weiter.
Ja, also klar, haben Sie völlig recht. Also wenn es anders wäre, hätte ich keine 600 Seiten mehr drüber schreiben können. Ja, also es ist ganz viel eben da, was nicht angesehen wurde. Teilweise, weil es schwer zu erreichen war, teilweise, weil es früher auch noch nicht aufgearbeitet war, das stimmt. Aber es war ganz viel auch da. Beispielsweise das Zentralblatt für Psychotherapie hätte man sich immer angucken können, genau. Das war ja für mich eine ganz wichtige Quelle. Und da guckte aber im Grunde kaum jemand drauf oder wenn, dann nicht genauer. Also ich glaube, die Psychoanalytiker haben in dem Sinne genau das nicht gemacht, wofür sie eigentlich stehen, nämlich Vergangenheitsaufarbeitung ihrer eigenen, zumal die nationalsozialistische, blieb jedenfalls, also zwar nicht völlig ausgeklammert, aber erfuhr überhaupt nicht die Aufmerksamkeit zunächst, die sie verdient hätte. Das änderte sich dann tendenziell in 80er Jahren, als dann in der Psyche, also in der wichtigsten psychoanalytischen Zeitschrift der BRD, dann speziell Helmut Dahmer angefangen hat, wieder Sachen zu entdecken, aufzudecken und zu veröffentlichen. Da kam dann also Bewegung rein, ein wenig, und die ist ja auch nicht wieder völlig verschwunden. Aber wie gesagt, dass ich noch so viel finden konnte, liegt nicht nur daran, dass ich irgendwie so fleißig bin, sondern liegt eben auch daran, dass eben wirklich auch noch ganz viel, viel da war, was noch nicht angeguckt worden war vorher.
Also die Psychoanalyse hat sich zwar durchaus als Hüterin gesehen und die über alle anderen Wissenschaften sozusagen ein wachendes Auge hat, ob die dann nicht irgendwo abdriften, aber sie hat es verabsäumt, sich selbst zu analysieren.
Uneingeschränktes Ja zu dem Zweiten, was Sie sagen. Das andere, was Sie vorgemerkt haben, spielte dann eben im Zuge der Medizinalisierung auch nicht mehr so diese Rolle. Mhm. Ja? Also man kann sagen, die Devise der Psychoanalytiker wurde dann immer mehr: Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und die Leisten waren angeblich die Psychotherapie. Also auch dieses in andere Wissenschaften eindringen und im Grunde andere einfach mal analysieren und überall irgendwie Bescheid wissen, das wurde dann auch weniger. Also diese zum größten Wahnsinn tendierende Idee zog sich allerdings im Zuge der Medizinalisierung auch zurück, kann man sagen.
Und das zugrunde liegende Problem, das also auch zu diesem Erfolg, wenn man so will, des Nazi-Regimes führte und zu dieser unglücklichen Macht, die es dann zumindest über eine gewisse Zeit über Deutschland hatte und über den Rest Europas auch ausübte mit Gewalt. Dieses grundsätzliche Problem ist absolut nicht behoben und noch gar nicht einmal wirklich erkannt. Also das kritisieren Sie auch ganz stark, dass also Massenpsychologie des Faschismus von Wilhelm Reicher bis heute eigentlich kaum verstanden wird. Das heißt, man kann jetzt sagen, das Problem ist nicht wirklich behoben und in Ihrem Artikel Anregungen zu einer Psychoanalyse des europäischen Rechtsrucks, den ich schon vorher erwähnt hatte, da haben Sie ein paar sehr interessante Statistiken. Ich möchte jetzt nur ein paar so nennen. Also in einer Umfrage 2012 hat sich ergeben, dass 36,2% der Deutschen islamfeindlich sind, 25,1% seien ausländerfeindlich, 11,5% primär antisemitisch. 2014 ergab, dass 2,1% der CDU-CSU-Wähler, 2,8% der SPD-Wähler und 2,9% der Linken eine rechtsautoritäre Diktatur quasi befürworten. Und was mir jetzt besonders schockiert irgendwie hat, ist, dass an Menschen mit geschlossenem rechtsextremen Weltbild, das können wir vielleicht auch noch kurz eingehen, was das jetzt genau bedeutet, wählten zu 21,4% CDU-CSU, zu 24,6% SPD, zu 7,3% Die Linke, aber nur zu 6,3% klar rechte Parteien. Und ebenfalls mit 6,3% die AfD, ich weiß jetzt gar nicht, für was diese Abkürzung steht, AfD?
Alternative für Deutschland.
Ah, also okay. Ja. Also ich bin Österreicher, kenne mich da nicht so aus mit dem Deutschen.
Ja, das ist eine Partei, die allgemein meistens so als rechtspopulistisch eingeordnet wird und die jetzt in den letzten Wahlen ziemlich erstaunliche von 0 auf 100 oder nicht von 100, aber auf 10% in etwa oder so Erfolge in mehreren Landtagswahlen jetzt hatte.
Was meinen Sie jetzt, um das jetzt nochmal aufzuarbeiten, was ist ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild?
Ja, also Sie fragen mich jetzt eben nach den Untersuchungen, nach Untersuchungen, die ich ja nicht selber gemacht habe, sondern
okay,
auf Beruf.
Ja.
Es ist okay, ich versuch's mal.
Ja.
Also es gibt also seit 2002, wenn ich mich richtig erinnere, eine Arbeitsgruppe, die also in Leipzig konzentriert ist, um speziell Oliver Decker und Elmar Brehler, und die machen eben regelmäßig diese Befragung und werten die aus und publizieren dann die Ergebnisse eben zu der Frage, welche rechtsextremen Einstellungen gibt es in Deutschland, wie verbreitet sind die, wie sehen die konkret aus. Und dementsprechend haben die also ein bestimmtes Bild von dem, was rechts und was rechtsextrem ist, operationalisiert. Vielleicht kommen wir heute auch nochmal dazu zu sprechen, welchen Sinn es überhaupt hat, von rechts und links zu sprechen, aber okay.
Und auf jeden Fall, ja.
Ja, und also und ich habe hier so ein paar Fragen herausgenommen, da merkt man vielleicht, um was es geht. Also ich lese mal kurz diese Fragen vor. Wenn man die angekreuzt hat, also wenn man da gesagt hat, ja, dem stimme ich zu, dann also sind das maßgebliche Punkte, die dazu beitragen, dass man gesagt hat, also Leute, die das befürworten, die haben ein rechtsextremes Weltbild. Also zum Beispiel die Fragen oder die Statements, wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert. Was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Eigentlich sind die Deutschen anderen Völkern von Natur aus überlegen. Wie in der Natur sollte sich in der Gesellschaft immer der Stärkere durchsetzen. Die Ausländer kommen nur her, um unseren Sozialstaat auszunutzen. Die Juden arbeiten mehr als andere Menschen mit üblen Tricks, um das zu erreichen, was sie wollen. Es gibt wertvolles und unwertes Leben. Die Verbrechen des Nationalsozialismus sind in der Geschichtsschreibung weit übertrieben worden. Also das sind ein paar von den Statements. Wenn man dazu Ja gesagt hat, dann gilt man nach dieser Untersuchung eben als rechtsextrem. Und wer im Grunde all diese Items befürwortet hat, also bejaht hat, die in die Richtung gehen, über den sagt man dann in dieser Untersuchung, der hat ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild.
Also ja? 7,3% derer, die Linke gewählt haben, sind der Meinung, dass quasi das deutsche Volk den anderen Völkern überlegen ist. Wenn ich mich da jetzt recht erinnere an diesen Fragen.
Ja, also das ist ja dann die logische Konsequenz, ne? Die haben es dann eben aufgeschlüsselt, also die haben eben gesagt, wie viel sind es überhaupt, wie viele Leute? Und das sind ja dann eben 5,6% der Befragten, also hatten jetzt in der letzten Umfrage ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild. Das wären also immerhin mehr als 3,5 Millionen unserer Mitbürgerinnen und Bürger hier in Deutschland. Also so, und dann kann man eben etwas machen, was die auch gemacht haben, was ja auch sehr sinnvoll ist zu gucken, aber wie stimmt das jetzt überein mit den Parteien, die die wählen? Und da ist eben das zustande gekommen als Ergebnis, was Sie schon erwähnt haben, was ich auch sehr erstaunlich fand und finde. Man könnte jetzt sagen, um Gottes Willen, also 3,5 Millionen Deutsche haben dieses Weltbild. Wenn die jetzt alle dieselbe Partei wählen, und da würde sich ja die NPD eigentlich anbieten, dann stehen wir vielleicht vor der nächsten rechtsradikalen Machtübernahme. Aber es ist eben gar nicht der Fall, dass das so läuft. Obwohl die dieses Weltbild haben, wählen die eben, wie Sie schon zitiert haben, vorwiegend andere Parteien. Also unterscheiden sich da jetzt gar nicht so maßgeblich, wählen CDU, SPD und eben durchaus auch die Linke.
Und ich muss mich korrigieren, Also ihr habt jetzt gerade gesagt, glaube ich, 7,3% der Wähler der Linken hätten also zu dieser Frage ja gesagt. Na, korrekt müsste heißen, 7,3% jener, die zu dieser Frage ja sagen, wählten die Linke.
Das ist ein großer Unterschied.
Ja,
das ist tatsächlich ein wichtiger Unterschied.
Da haben Sie völlig recht. Ja. Aber das Erstaunliche ist ja, dass nur 6,3% dieser Gruppe, die also zu all diesen Fragen ja gesagt hat, klar rechte Parteien gewählt haben. Und das verstehe ich nicht.
Also ich werde Ihnen auch nicht erklären können, ja, weil ich auch nicht verstehe. Und
stellst das offene Frage in den Raum, ja.
Ja, also ich gebe mal noch einen drauf. Also die Sache ist ja, es ist ja auch, man kann auch überlegen, wenn jetzt hier in dieser Umfrage von rechtsextrem gesprochen wird, also extrem ist ja per Definition etwas, das lässt sich nicht mehr steigern. Aber in der Umfrage wurde gar nicht abgefragt, zum Beispiel, was okay, ich gebe zu, auch wahrscheinlich praktisch gar nicht geht, wollen Sie einen neuen Weltkrieg, möchten Sie alle Juden oder alle Sinti und Roma ermorden, ja? Aber das ist doch eigentlich das Extrem, ja? Ich sage deswegen, weil das vielleicht einen Schlüssel dafür bietet, was wir jetzt gerade besprechen, aber wie gesagt, bin mir da auch nicht sicher. Also man nimmt das Etikett rechtsextrem und natürlich denkt man, also Sie und ich, nehme ich an, heute dann eben automatisch auch mit an Auschwitz. Und wir denken, wenn jemand rechtsextrem ist, dann muss er doch alle diese, also schlimmsten Auswüchse des Nationalsozialismus auch bejahen. Aber ganz offenbar ist es nicht so. Es gibt nämlich eine andere Geschichte, also, die sehr spannend ist, dass 90% aller Befragten und insofern natürlich auch ganz viele von denen, über die wir jetzt reden, als Rechtsextreme, sich zur Demokratie bekennen. Ja. Und das heißt, offensichtlich läuft da was anderes ab. Es geht offenbar, jedenfalls so meine Interpretation, auch um Spaltungsprozesse. Also ich habe da die Schlussfolgerung draus gezogen in meinem Artikel, ein Großteil der Deutschen sind fremdenfeindliche Demokraten. Also da sind eigentlich bei Licht betrachtet nicht gut vereinbare Aspekte gleichzeitig in den Menschen drin. Und deswegen habe ich geschlussfolgert, die Grenze läuft nicht zwischen Parteien, sondern im Grunde zwischen Persönlichkeitsanteilen. Und das könnte auch die Erklärung dafür sein. Also auch wenn man bei so einer Befragung solche Sachen ankreuzt, will man aber vielleicht trotzdem nicht, wie es aussieht, unbedingt Krieg. Oder man will Menschen deswegen nicht ermorden. Und man will vielleicht auch nicht auf die Segnungen der Demokratie und den Wohlstand einer also kapitalistischen Gesellschaft, wie er jetzt ist, verzichten. Also
insofern wollen die... Aber zeigt das nicht, dass da unbewusst die Basis da ist bei den Menschen, dass eben, natürlich wird jetzt niemand ankreuzen, ja, wir wollen den Dritten Weltkrieg und wir wollen jetzt alle Sinti und Roma umbringen. Da werden ja relativ wenige ja ankreuzen, hoffe ich. Also ich meine, da sind wir da wirklich unter 1%. Aber ist es nicht vielmehr so, dass die Fragen, die sehr wohl mit ja beantwortet wurden, dann aber, wenn jetzt die wirtschaftliche Lage sich vor allem sehr verschlechtert, dass da dann ja die Basis da ist, dass das dann sehr wohl in diese extremen Ausformungen umschlagen kann.
Ja, also dieser Meinung bin ich. Der Meinung war im Prinzip schon, weil er an Ähnlichem geforscht hat, Wilhelm Reich. oder auch Erich Fromm. Und das bekräftigen auch nochmal Oliver Decker und Elmar Bremer, Briller, diese Arbeitsgruppe dort eben auch, die eben auch schreiben, im Grunde der Wohlstand, der jetzt da ist, die wirtschaftliche Stabilität, auch dieses sich identifizieren können mit der starken deutschen Nation und Wirtschaft und so, bezeichnen sie als Plombe. Also im Grunde die ganzen Tendenzen zum Rechtsextremismus heilen dadurch nicht aus, aber sie werden zugedeckelt. Und natürlich kann der Deckel wegfliegen, wenn die Wirtschaft in die Knie geht.
Ja, ich frage mich, wie würden diese Prozentzahlen, die ich gerade genannt habe, aussehen, wenn zum Beispiel in Deutschland zwischen 2009 und 2011 jetzt einfach nur als Hausnummer die Wirtschaft um, sagen wir, 25% eingebrochen wäre. Wie würden dann diese Prozentzahlen aussehen?
Ja, also die Frage liegt auf der Hand. Ich kann sie natürlich nicht beantworten. Aber gerade deswegen ist mir nochmal wichtig, nochmal zu betonen, ich glaube eben, dass die Bezeichnung rechtsextrem, wenn man genau hinguckt, nicht exakt ist für das, was dort erforscht wird. Also ich verstehe zwar, dass sie es so benennen, denke ich, aber wie gesagt, extrem ist das Äußerste. Das Äußerste wäre eben auch ja zum Dritten Weltkrieg und zum massenhafter Ausrottung von andersdenkenden oder wie auch anders aussehenden Menschen. Und insofern glaube ich, von diesen wirklich Extremen gibt es, hoffe ich, sehr wenig, tatsächlich. Aber es gibt viele andere, die, in denen es eine Spaltung gibt zwischen lebensfreundlicheren, demokratischeren Gedanken, Gefühlen, Einstellungen, Haltung und eben diesem Schrott, über den wir jetzt gerade vorher gesprochen haben, diesen ideologischen. Ja? Und die Leute und sie handeln ja eben, das ist ja nun Sigmund Freud pur, eben zum großen Teil aus unserem Unbewussten heraus. Und wenn wir zu Sigmund Freud noch Wilhelm Reich hinzunehmen, der ja eben sagt, im Kern unseres Unbewussten sind wir von Geburt an gut, also potenziell soziale Wesen, die eigentlich lieben wollen, lieben können und mit anderen konstruktiv kreativ umgehen wollen, dann kann man natürlich darüber spekulieren, ob nicht, also auch Leute, die selber von sich sogar glauben, dass sie rechtsextrem sind, ob die nicht mit Sicherheit doch darunter etwas anderes haben, nämlich auch den Wunsch, sinnvoll zu leben und keinen Krieg zu führen.
Ich glaube, da sind wir jetzt wirklich beim Kern dieses heutigen Gesprächs. Also Sie haben es jetzt schon mehrfach erwähnt. Die Grenze verläuft querfeldein durch alle politischen Lager eigentlich. Und es sind eigentlich Persönlichkeitsanteile, die einmal mehr oder einmal weniger zum Tragen kommen, die ihre Ursache aber in psychologischen und entwicklungspsychologischen Defiziten oder Vorgängen haben, die jetzt vordergründig mit Politik noch gar nichts zu tun haben. Es ist eigentlich ein viel fundamentaleres Problem, das Sie da versuchen anzusprechen. Und auch Reich natürlich als und Fromm, mit dem es einer der ersten so klar angesprochen haben. Also ja. Lebensfeindlich versus lebensfreundlich, anstatt links versus rechts. Oder rechts versus links. Und kann man danach sagen, dass vielleicht eben diese Diskussion zwischen links und rechts sicher noch irgendwo ihre Relevanz hat, aber nicht mehr den Stellenwert, wie sie vielleicht in den 50er Jahren oder in der Nachkriegszeit hatte?
Okay, also das sind ja jetzt zwei verschiedene Aspekte. Ne? Also erstmal zu dem einen. Also Sigmund Freud, für Sigmund Freud war ja der Mensch schon immer auch in den ersten Fassungen der Psychoanalyse, sag mal, ein tendenziell asoziales Wesen, weil er hatte ja im Grunde den Trieb zu essen, zu trinken und Sex zu machen, ne? Und Sex sozusagen ohne Kompromisse. Und er war ja der Meinung, im Grunde Kultur kann nur geschaffen werden, wenn wir eben die Sexualität einschränken und den Triebanteil, den wir dann nicht durch direkten Sex rauslassen, den dann eben ins Schaffen von Kultur, Wissenschaft, Kunst und Gesellschaft einfließen lassen. Also insofern hatte Freud tatsächlich von Anfang an ein pessimistisches Menschenbild. Ich denke, diese marxistische Kritik an ihm, mit der ich ja groß geworden bin, trifft wirklich immer noch zu. So, und dann hat er aber darauf einen draufgesetzt noch und hat diesen Todestrieb erfunden. Und von da ab und konnte man ja sagen, hat er auch gesagt, der Mensch ist das Menschenwolf, der, sozusagen wir sind alle eigentlich Bestien und zwar von Geburt an triebhaft, genetisch, biologisch vorgegeben. Und insofern war das natürlich und wurde auch verwendet, also kann man auch nachlesen, habe ich ja auch nachgewiesen, als also sag mal, für derartig dumme Erklärungen für Kriege und sonst was, das ist wirklich schon einem gruselt. Also theoretisch muss man, wenn man da ganz krass also in dieser Linie weitergeht, also so platt, wie es Freud selber nie gemacht hat, kann man eben dahin kommen, dass man im Grunde über diese ganzen Zusammenhänge nicht mehr weiter nachdenkt. So, und Reich ist eben darüber hinausgegangen, und hat eben auch beim frühen Freud dann sehr viel mehr angeknüpft, Fromm auch. Und beide haben eben darauf hingewiesen, dass da ganz andere Fragen zu verhandeln sind und zu besprechen sind und dass man natürlich im Grunde das alles tatsächlich nur verstehen kann, wenn man sich erstmal darüber einigt oder wenn man erstmal darüber eine Klarheit gewinnt, wie ist denn der Mensch eigentlich? Also mit anderen Worten, wir kommen ohne ein realistisches Menschenbild an bestimmten Punkten überhaupt nicht weiter. Und da ist ja erstmal, glaube ich, pauschal sofort plausibel, dass wenn man sagt, der Mensch kommt böse auf die Welt, dann sagt man im Grunde, die Konsequenz ist, der Mensch muss unterdrückt und kontrolliert werden. Wenn man aber sagt, der Mensch kommt im Grunde mit dem Potenzial auf die Welt, gut und sozial zu sein und zu lieben, dann ergeben sich daraus ganz andere Schlussfolgerungen.
Ja, und aus der Anfangsthese quasi, der Mensch kommt böse auf die Welt, lässt sich ja auch, wie Sie angedeutet haben, wunderbar begründen, warum es Krieg immer gab und immer geben wird. Ne?
Genau, und genauso ist ja dann diese Idee, die ja allerdings wiederum nur nicht Freud gepachtet hatte, sondern eben andere ja auch teilen, die bis heute ja noch irgendwie immer wieder irgendwie schick ist, irgendwie verwendet zu werden, weil sie scheinbar alles erklärt, in Wirklichkeit gar nichts. Also ja, also diese Sichtweise macht es ganz einfach. Ja? Und wenn man aber dieses andere Menschenbild, was ich für das realistischere halte, verwendet, dann muss man sich ja fragen, aber wenn Menschen so auf die Welt kommen, was passiert denn dann, dass sie später trotzdem Krieg führen? Und dann kommt man natürlich dazu zu gucken, wie werden Menschen in Erziehungsprozessen speziell in der Sozialisation so gemacht erst, dass sie dann vielleicht morden wollen oder dass es ihnen egal ist, wenn gemordet wird. Ja? Und das, finde ich, ist auch mal eine wesentlich konstruktivere Fragestellung, als eben im Grunde nur zu gucken, wie können wir mit dem Todestrieb umgehen, den wir ja sowieso nicht irgendwie letztendlich wegkriegen.
Also anstatt zu sagen, der Mensch hat einen Todestrieb, da kann man halt nichts machen und den muss man, soweit es möglich ist, ein Leben lang im Zaum halten, wäre jetzt die gegenüberliegende Meinung, die also jetzt Reich sehr stark vertreten hat und Fromm, dass der Mensch von Natur aus gut ist und dass man versuchen muss, diesen quasi ja unschuldigen, perfekten Kern des Menschen nicht zu zerstören.
Genau, sondern zu begleiten, zu fördern, zu unterstützen, ja. Genau, wir haben also, Reich sprach von Selbstregulation, wir haben einen bestimmten also Kompass in uns, wir wissen eigentlich, was für uns gut und richtig ist und würde der uns gelassen und nicht kaputt gemacht oder pervertiert werden, würden wir vernünftige Wege gehen und da wir von Geburt an soziale Wesen sind, würden wir uns auch, wenn wir eben könnten, sozial verhalten und dazu gehören natürlich keine Kriege, aber sicherlich auch kein Kapitalismus.
Okay, das heißt, der Kapitalismus wird auch ganz stark in diese Kritik mit einbezogen.
Also ja, also von Reich und Fromm auf jeden Fall. Also Reich ist zwar dann eben aus den kommunistischen Parteien rausgeflogen, hat auch immer mehr sich als Anti-Stalinist dann geoutet, der er dann zunehmend wurde, hat auch von Marx ein Stück sich zurückgezogen, hat andere Schwerpunkte gesetzt, aber in der Hinsicht, denke ich, ist er sich schon auch treu geblieben.
Das heißt, was ist jetzt der Grund, wenn man das zusammenfassen kann überhaupt, in ein paar Sätzen, warum wir so vorhersehbar lebensfeindlich reagieren, beziehungsweise irrational? Warum zum Beispiel im Vereinigten Königreich der Sozialmissbrauch als ein viel größeres Problem gesehen wird als die Steuerhinterziehung? Was irgendwie recht interessant ist, weil ja die Größenordnung spricht da eher dafür, dass man also im Vergleich zur Steuerhinterziehung ist das Geld, was am Sozialmissbrauch oder am Benefit Abuse oder wie das die Briten nennen, passiert, ja verschwindend gering ist. Aber warum wird dann quasi immer auf Minderheiten hingedroschen, auf vor allem Minderheiten, die sich dann gar nicht zur Wehr setzen können und somit eben eine lebensfeindliche Position eingenommen?
Ich denke, aber das habe ich schon gesagt, insofern werden Sie das wahrscheinlich nicht meinen. Ich denke eben, wenn wir durch unterdrückende Erziehung erstmal kaputtgespielt werden, dann staut sich ganz viel Wut und Hass in uns an. Und dieser Hass sucht sich Ventile. Und die Gesellschaft bietet natürlich Ventile, nicht zuletzt in Form von Feindbildern. Die sind sehr unterschiedlich. Nach 1933 waren es in Deutschland die Juden. Heutzutage sind es für viele hier, also in Deutschland, eben die Ausländer. Ne? Für die Linken sind es die Rechten, für die Rechten sind es die Linken. Und insofern ist es also schon eine interessante Frage, auf welche, also welche Ventile dieser aufgestaute Hass nutzt und in welche Richtung, teilweise auch gezielt, denke ich, also mit den Medien dann unter Umständen Hass und Neid und Missgunst auch gelenkt werden. Und man kann ihn natürlich auch lenken, und das passiert ja auch hierzulande immer, also permanent im Grunde, auf angebliche, also Missbräuche, auf Menschen, die angeblich ihre Unterstützung, ihre staatliche Unterstützung missbrauchen.
Die Ursache sehen Sie und eben auch Reich, im Prinzip auch in der frühkindlichen Erziehung, im Prinzip auch in einer autoritären Familienstruktur, in einer patriarchalen Familienstruktur. Und ich nehme auch an in der Sexualunterdrückung, so wie sie im Reich beschrieben hat. Kann man diesen relativ einfachen Zusammenhang jetzt einfach mal so ziehen, Ihrer Meinung nach?
Kann man auf jeden Fall. Reich selber ist schon ein Stückchen darüber hinausgegangen. Er hat darauf hingewiesen, dass bereits ganz entscheidende Weichenstellungen ja schon vorgeburtlich erfolgen. Das ist inzwischen vielfach durch die pränatale Psychologie und Psychoanalyse bestätigt worden mit unterschiedlichsten Untersuchungen. Also Reich wird ja oft eben unterstellt, er wäre unwissenschaftlich gewesen und ein Spinner und ich weiß nicht was alles. Das stimmt sowieso als Etikettierung nicht, aber viele von den Sachen konnte er ja damals noch nicht so klar wissenschaftlich belegen, wie es inzwischen aber passiert ist. Also man kann mit Sicherheit inzwischen wirklich sagen, pränatale Vorgänge sind wichtig, schaffen bereits Orientierungen. Da läuft schon viel richtig oder eben falsch. Deswegen ist es wichtig, auch vorgeburtlich bereits mit Babys einen guten Kontakt zu haben, sozusagen also mit dem Embryo, dann mit dem Fötus. Dann ist es wichtig, und das hat Reich ja auch schon erkannt, dass die Geburt auf eine bestimmte Art und Weise vonstatten geht, also eben nicht inhuman technisiert, ja, sondern eben auch natürlicher, wie es dann Le Boyer später dann ausdrücklich entwickelt hat. Und dann setzt natürlich die Erziehung ein. Insofern ist die Erziehung dann was ganz Wichtiges, aber und einschließlich also Erziehung oder der Umgang mit dem Menschen, also mit dessen Gefühlen, mit dessen Bedürfnissen, auch dessen Trieben. Und da wiederum ist natürlich Sexualität in all ihrer Vielgestaltigkeit ein ganz wichtiger Punkt. Und auf den hat Reicher auch sehr viel Wert gelegt, Freud eben vor allem in der Anfangsphase seiner Lehre ja auch. Aber es wäre natürlich auch falsch zu sagen, damit hört es auf. Ich denke, entscheidende Weichenstellungen sind also so früh, das stimmt. Aber natürlich dann die Schule oder vorher die Krippe oder die Kindertagesstätte und dann die Lehre, die Ausbildung, das Studium, dann der Beruf. Da werden natürlich immer noch weitere Weichenstellungen gemacht und teilweise wird natürlich auf das, was vorher schon da war, an Tendenz zum sich unterordnen, sich anpassen, an unterdrückter Wut wegen Erniedrigung einfach immer noch eins draufgesetzt und noch eins draufgesetzt, sodass es sich immer mehr anstaut.
Und Reich hat es ja sehr differenziert dargestellt. Also er hat ja wirklich, möchte auf das Interview, das ich mit Bernd Senf, seines Zeichen auch ein sehr großer Kenner der Arbeit von Reich, aber nicht nur. Und ich habe mit ihm einmal ein Interview mit dem Titel oder eine Sendung Wilhelm Reich und Gesellschaftskritik gemacht. Und er beschreibt sehr schön, also die Arbeit von Reich in Bezug auf Körperpanzerungen, so ist der Fachausdruck, den also Reich da verwendet, die dann eben aufgebaut werden und die dann durch Körpertherapie auch erst wieder bearbeitet werden müssen, bevor man mit der reinen Gesprächstherapie da wieder weitermachen kann, weil man da offenbar oft in eine Sackgasse gerät. Man könnte jetzt auch sagen, dass es so freudvoll da irgendwie dann kapituliert hat. Könnte man das sagen? Also sobald er quasi in diese Sackgasse geraten ist und eigentlich die Körpertherapie wieder hätte einsetzen müssen, hat Freud gesagt, ja, das ist jetzt der Todestrieb und da kann man halt nichts machen.
Oh, das ist auch wieder
Ja, ich weiß, jetzt habe ich wieder mal
ein
den
großes
Haken.
Thema.
Ja, ich weiß.
Ja,
Ist mir klar, aber das gehört jetzt irgendwie da dazu, finde ich.
Also bevor Reich von Körperpanzer gesprochen hat, hat er ja von Charakterpanzer gesprochen.
Ja, stimmt.
Und er hat ja erstmal versucht, die Psychoanalyse sozusagen zu bereichern, um therapeutische Elemente, die speziell also diese grundlegenden Strukturveränderungen neurotischer Art angehen, nämlich das den Charakter. So, und er hat also gesagt, der Charakter dient oftmals uns als neurotischer Panzer, als Abwehr, um überhaupt irgendwas, sagen wir mal, an gesünderen Impulsen an uns ranzulassen oder aus uns rauszulassen. Und dann hat er die immer mehr die körperlichen Verknüpfungen zwischen Charakter und Körper eben erkannt und hat angefangen daran zu arbeiten, systematisch. Und dann ging er eigentlich noch einen Schritt weiter und mit diesem Schritt bin ich dann nicht mehr so zufrieden. Er hat ja dann im Grunde in seiner letzten Arbeitsphase dann behauptet, Reden ist eigentlich gar nicht nötig, Sprache lenkt nur ab. Und dann hat er ja vorwiegend an den Patienten gedrückt und sich betätigt und Energieströme zum Laufen gebracht und sowas. Und da, denke ich, hat er das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Ich finde es bedauerlich und einseitig und dann eben auch nicht mehr ganzheitlich, was er dann zum Schluss gemacht hat. Also er hat sicherlich dann da Fortschritte gemacht, aber ich finde, er hat diese Fortschritte auch mit sehr viel Verlust und Einseitigkeit bezahlt. Also da gehe ich nicht mehr mit ihm mit.
Also
aber wo ich natürlich schon...
Na, bitte.
Führen Sie. Wo ich schon der Meinung bin, dass was es wichtig ist, tatsächlich ist, muss man sagen, die Psychoanalyse ist vor allem eine intellektuelle Therapie. Ja, oder als eine Therapie, sagen wir mal vielleicht, ein bisschen genauer, die auf der rationalen, intellektuellen Ebene läuft. Man muss reflektieren, man muss ausdrücken, man muss Worte finden und wie ich ja selber auch immer als Therapeut mitkriege, das bewirkt tatsächlich ganz viel. Aber es hat auch Grenzen. Und zum Beispiel muss man sich ja nur mal vorstellen, wie kann man denn nur mit Worten ausreichend Wut ausdrücken, ja, wo Wut doch ein Gefühl ist, ein ganz intensives. Und dann liegt man jetzt auf einer Couch und soll eben sagen, ich bin wütend und so. Das kann man laut sagen, das kann man wütend sagen, das stimmt schon alles. Aber eigentlich gehört zum Wütendsein eben wirklich aufspringen und laut Scheiße brüllen oder mit dem Fuß aufstampfen, ja. Und da sind wir dann aber voll raus aus dem Setting der Psychoanalyse. Aber eben nicht aus Reich, weil Reich hat da weitergemacht. Er hat die Leute ermuntert, genau da weiter dran zu bleiben, zu brüllen, zu toben, um sich zu schlagen, wenn ihnen so war. Und damit ist er tatsächlich in ganz andere Bereiche reingekommen, als Freud gekommen ist und als Freud allerdings auch wollte.
Ja? Ich meine, Reich hat ja, ist ja dann sogar so weit gegangen, dass er Patienten, die sehr erstarrt waren, geohrfeigt hat, um sie quasi zu einer emotionalen Reaktion auch zu bringen, ne?
Ja, ich hab mich gehört. Ich weiß gar nicht, ob ich das von ihm selber irgendwie gelesen habe. Bin mir nicht ganz sicher, ob es stimmt.
Ich glaube, ich bete mir ein, in die Entdeckung des Orgon, erster Teil, bete ich mir ein, dass er darüber gesprochen hat. Aber ich kann es jetzt auch nicht
sicher
sein. Kann
ja sein.
Ja, ja.
Also ich kann nur sagen, wenn er es gemacht hat, finde ich es falsch.
Naja, aber was ist, wenn es geholfen hat in manchen Fällen?
Ja,
heiligt der Zweck die Mittel, ist die Frage, ne?
Ja, gut. Naja, das ist eine Frage. Da kommt man dann an so einen Punkt, ob es wirklich sinnvoll ist, Menschen zu retraumatisieren, um ihnen ihre Traumata ausheilen zu können. Und das glaube ich nicht.
Mhm.
Ja. Aber das führt jetzt wirklich weit weg.
Ja, tut es. Also, aber gut, also wir im Reich
Körpertherapie. Wir können dabei bleiben, aber wir haben ja nun noch nicht unendlich Zeit.
So ist es. Nein, und das haben wir auch, also Wilhelm Reich selbst, also dem habe ich schon, ich weiß nicht, wie viele Sendungen gewidmet. Und das kann man ja dann eh nachhören. Also sie, aber das habe ich da jetzt herausgehört, vor allem, sie üben schon Kritik an seinem Spätwerk auch. Also und an wo er sich also sehr auf eine naturwissenschaftliche Betrachtung der Orgonenergie eigentlich immer mehr fokussiert hat.
Also ich übe vor allem Kritik an einer für mich einseitigen therapeutischen Herangehensweise, die ich bei ihm dann meine, nachlesen zu können oder zu müssen. Auch daran, an dieser Vorstellung, indem man diese Lebensenergie beeinflusst, dass man damit alles getan hätte, was nötig und was möglich ist. Also meine therapeutischen Erfahrungen sind einfach andere. Ich glaube auch, ich habe auch noch keinen einzigen Menschen kennengelernt, der nur dadurch, dass er in den Orgonakkumulator regelmäßig geht, psychisch gesund geworden ist. Ich habe aber ganz andere Tendenzen miterleben müssen, wo Menschen immer mehr psychisch doch gestört wurden oder aus ihren Störungen nicht rausgekommen sind, obwohl sie regelmäßig in den Orgonakkumulator gegangen sind. Also ich glaube, oder auch körpertherapeutisch was gemacht haben. Also ich glaube, dass die Psychoanalyse zu kurz greift, indem sie sagt, es reicht aus, sich über eine Couch zu legen und einfach über sich selber nachzudenken und zu reden. So denke ich, greift Reich und alle, die ihm folgen, auch zu kurz, wenn er sagt, es reicht aus, am Energiesystem zu arbeiten und der Rest kommt dann automatisch hinterher an psychischer Gesundheit.
Da können wir jetzt streiten, ob Reich das gesagt hat, aber ich bin
kann
da also,
machen.
Ja, bin ich jetzt nicht darauf vorbereitet drauf. Also ich weiß es einfach nicht, aber kann durchaus sein, dass er dann vor allem gegen Ende einen sehr starken Überhang auf diese, eben, weil er sich immer mehr auf das Orgon selbst konzentriert hat. Das ist jetzt meine Meinung dazu. Und jetzt auch bei den empirischen Nachweisen, da gibt es auch, schließe ich mich jetzt durchaus an, durchaus berechtigte Kritik, die man jetzt bei ihm üben kann, wo er vielleicht auch ein bisschen ungenau worden ist. Aber was ich jetzt auf jeden Fall aus meiner laienhaften Sicht sagen kann, ist, dass ich eben auch glaube, dass die Körpertherapie und die Gesprächstherapie eigentlich im Sinne einer ganzheitlichen Therapie Hand in Hand gehen müssen. Weil ja, und korrigieren Sie mich, falls ich da falsch liege, aber durch die Körpertherapie ja überhaupt erst Bewusstseinsebenen oder Themenkomplexe, die man mit sich herumschleppt, freigelegt werden. Aber das Freilegen hat nur einen Sinn, wenn sie dann bearbeitet werden. Wenn man also den Patienten dann quasi nicht auffängt und mit ihm dann spricht über das, was sich da plötzlich, wenn man so will, löst, dann wirft man ihn ja in ein größeres Dilemma als zuvor. Weil dann wird er ja mit etwas konfrontiert, das er ja auch mit einem gewissen Grund unterdrückt und mit dem er ja offensichtlich nicht umgehen kann, weil sonst würde er es ja nicht unterdrücken. Und also das heißt, man muss wirklich beides hernehmen. Und das kann ich sicher voll unterstreichen. Oder das ist jetzt auch meine Meinung, obwohl das jetzt egal ist, was jetzt meine Meinung ist. Aber und die.
Das sehe ich nicht so.
Naja, also es geht nicht um meine Meinung, aber es geht. Naja, ich sag sie gerne, ja, aber oder ich sag sie, wenn es passt. Aber was für mich jetzt aber für den Verlauf unseres weiteren Gesprächs vor allem interessant ist, ist, das heißt aber, es gibt hier einen fast schon orthogonalen Ansatz zu anderen Lösungsmöglichkeiten gesellschaftlicher Natur für dieses Problem Gewalt, für dieses Problem Spannungen in der Gesellschaft und Spannungen auch international, wie wir es ja in den letzten Monaten schockierend miterleben. Es gibt einen Lösungsweg, wo man sagt, im Prinzip tragen wir alle diese lebensfeindlichen, diese destruktiven und ich möchte auch sagen irrationalen Anteile in uns. Wir müssen uns das eingestehen. Also ich muss mir das eingestehen, Sie müssen sich's eingestehen und jeder, der dieses Interview hört, ich gehe jetzt einmal davon aus, außer es ist ein, keine Ahnung, erleuchtetes Wesen, ein vollständig erleuchtetes Wesen, falls es die überhaupt gibt, glaube ich aber nicht, dass eines von denen die Zeit hat, dieses Interview zu hören. Also ist auch egal, ich glaube, das ist irrelevant. Jeder, der dieses Gespräch hört, inklusive der Beteiligten, muss eigentlich bei sich selbst anfangen, oder?
Ja. Also muss und kann, ne? Also es ist
und
ein
kann,
Müssen
ja.
Und ein Können, ja. Es ist eine große Chance ja gleichzeitig. Also Wilhelm Reich hat dafür ganz wesentliche Grundlagen geschaffen. Erich Fromm auch. Reich dann auch natürlich nicht zuletzt in Zusammenarbeit mit Alexander Sutherland-Neill, dem Gründer der Summerhill-Schule. Aber Reich hat es selber nicht systematisiert und jemand anders hat es später gemacht, das ist Hans-Joachim Marz, also den ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, als Gesprächspartner von Jugendradio DT64 von mir, also am Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, der hat das Ganze zusammengefasst als Konzept der therapeutischen Kultur. Ja? Und im Grunde, das gibt es einen ganz einfachen Gedanken. Also wir Erwachsenen Durchschnittsneurotiker oder auch mehr oder weniger als Durchschnittsneurotiker. Jedenfalls wir Erwachsenen mit unseren Störungen. Wir sollten anfangen, auf verschiedene Art und Weise, nicht zuletzt Psycho- und oder Körpertherapie oder Körperpsychotherapie, an unseren Störungen zu arbeiten. Und wir sollten gleichzeitig den nächsten Generationen, also natürlich im Idealfall anfangend bei den Babys, dabei helfen, gar nicht erst so kaputt zu werden, wie wir es eben noch werden mussten. So, und das ist eben nicht irgendwie eine naive Utopie, sondern es ist wirklich umsetzbar. Allerdings auch wieder nicht unabhängig von der Gesellschaft. Reich hat gesagt, das ist für mich einer der Kernsätze von Reich und den finde ich so einfach, er ist einfach trotzdem unheimlich wichtig. Versucht man die Menschen alleine zu verändern, widersteht die Gesellschaft. Versucht man die Gesellschaft alleine zu verändern, leisten die Menschen Widerstand. Also man muss beides machen. Aber eben wirklich beides. Und nicht nur wie viele Linke, wir müssen die bösen Kapitalisten abschaffen oder den Kapitalismus und die Eigentumsverhältnisse müssen verändert werden. Das hatten wir ja in der DDR und ich meine, was hat es gebracht? Ja? Also jedenfalls bestimmt nicht das, was gemeint war, den sogenannten Sozialismus. Ja? So. Und mit anderen Worten, man muss beides machen. Natürlich können wir auch nicht sagen, wir beschränken uns auf so eine individuelle Kultur und gehen alle in irgendwelche tollen Workshops und dann fühlen wir mal mehr, was unser Bauch sagt und so. Das reicht auch nicht aus und wir können auch nicht einfach nur Erziehungsseminare machen und außenrum tobt weiter Neoliberalismus oder außerhalb von Europa kommt ein Krieg nach dem anderen zustande. Man muss beides machen, aber wirklich eben auch das, dass man guckt, wie werden Menschen psychisch verformt, geformt und was kann man machen, damit die eben nicht so deformiert werden. Und es beginnt eben im Grunde bei nochmal Kursen für Eltern, mit ihrem Ungeborenen umzugehen. Es geht weiter über die Art und Weise des Geborenwerdens. Es geht weiter über Erziehung, über Selbsthilfegruppen, Umgang mit Sexualität, bis hin eben dann zu verschiedenen Therapieangeboten. Und wenn man das auch systematisch einbeziehen würde, denke ich, ist es sehr wohl etwas, wie die Gesellschaft aus oder auch die globale soziale Struktur aus ihren Sackgassen rauskommen könnte. Und es ist auch gar nichts, was erst in 100 Jahren wirken müsste, weil ich kann morgen zum Therapeuten gehen und ich kann übermorgen mich darum kümmern, dass es meinen Kindern anders geht oder dass eben meinetwegen meine Töchter vielleicht eine andere Art erleben, wie sie ihre Kinder zur Welt bringen. Also das ist nichts, was ich vertagen muss.
Das heißt, die Gesellschaft als Ganzes und die Individuen müssen zugleich therapiert werden, wenn man so will.
Ja? Na, ich weiß nicht, ob man für die Gesellschaft den Begriff Therapie verwenden
kann. Kann man sicher nicht. Ich habe jetzt da im Gedanken natürlich unter Anführungszeichen gesetzt. Das heißt, meine Frage wäre jetzt nämlich, okay, das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, doch aufgezeigt zumindest, wo man jetzt ansetzen muss, um die Individuen zu therapieren. Und ich möchte auch auf die ganzen anderen Sendungen zum Thema Wilhelm Reich und vor allem auf die letzte mit Bernd Senf verweisen. Aber wo müsste man ansetzen, um jetzt die Gesellschaft zu verändern? Wie müsste man jetzt Hand in Hand, wie müsste dieser Prozess ablaufen?
Loggen Sie mich jetzt wieder auf ein Feld, wo ich natürlich da nicht so firm bin. Ich sehe es eigentlich ein bisschen anders für mich. Ich finde, jeder muss gucken, was er in diese Veränderungsprozesse, also erstmal muss er ja überhaupt erstmal mit dem Problem befassen. Das machen ja schon leider die meisten nicht. So. Und dann sollte jeder und jede für sich gucken, finde ich, was er oder sie konkret einbringen kann. Also für mich ist es zum Beispiel, dass wir uns jetzt beide unterhalten, dass ich so ein Buch geschrieben habe, dass ich solche Artikel schreibe. Also ich bringe diese Art von psychosozialen Wissen, was ich für wesentlich halte, ein. So, ich bringe es, versuche es auch einzubringen in sogenannte linke Kreise, sogenannt sage ich nur deswegen, weil ich eben, wie gesagt, mit der Links-Rechts-Unterscheidung ein Problem habe. Also habe da aber fast nie Erfolg. Wahrscheinlich, weil das, was ich eben zu sagen habe, nicht gut in irgendwelche Schemata von eben, wie links zu sein hat oder was Marx angeblich gemeint hat, reinpasst. Keine Ahnung. Ich würde mich gerne integrieren mehr in Kreise, die diese Gesellschaft auch kritisch sehen und die versuchen, Auswege aus dem, was hier schiefläuft, also Stichwort, wie gesagt, meinetwegen, Neoliberalismus, Stichwort aber auch Beteiligung der BRD zumindest am US-Kurs von internationalem Terror. Also an solchen Sachen, die dem kritisch gegenüberstehen, die versuchen, daraus Auswege herzustellen, zu finden, aber die bei diesem Suchen eben auch psychosoziale Aspekte einbeziehen. Also ich weiß nicht, ob man dazu dann noch Sozialismus sagen sollte oder Kommunismus, aber mir geht es auch nicht so sehr um Namen. Ich denke schon, dass es ein paar grundlegende Fehler gibt in dieser Gesellschaft. Ich glaube, dass die Ungerechtigkeit, dass wenige Leute ganz viel verdienen und ganz viele ganz wenig, schon ein absoluter Geburtsfehler dieser Gesellschaft ist und dass das keine Basis ist für eine gesunde Gesellschaft. Das glaube ich schon auch.
Also das schürt dann, dieses Unbewusste eigentlich, im wahrsten Sinne des Wortes, Potenzial. Diese Ungleichheit, die schon einmal in die Gesellschaft hineinkodiert ist.
Ja, also ich denke, es ist beides. Es ist Ursache und es ist Wirkung. Also wir werden autoritär und gefühlt unterdrückend erzogen und schaffen uns dann die entsprechende Gesellschaft oder stabilisieren die Gesellschaft, die da ist. Autoritär erzogen zu werden bedeutet immer, es muss ein Oben und ein Unten geben. Naja, so sieht unsere Gesellschaft dann eben auch aus. Ja? Und da die Gesellschaft wiederum so ist, braucht sie autoritär erzogene Menschen, die daran glauben, dass es ein Oben und ein Unten geben muss. Und so stabilisiert sich die eine mit der anderen Seite und das ist im Grunde das, was Reich schon in der Massenpsychologie des Faschismus 1933 sehr klar herausgearbeitet hat. Die oben können nicht ohne die unten, aber die unten wollen auf neurotische Weise im Grunde auch autoritär regiert werden und jemanden über sich haben, der ihnen sagt, wo es lang geht, angeblich und was für sie richtig ist.
Also das schließt auch irgendwo so an diese Diskussionen, wo man jetzt sagt, ja, also Hitler war eigentlich an allem schuld, wenn wir jetzt noch einmal zurückgehen auf die 30er Jahre. Also die Person war jetzt schuld. Jetzt glaube ich, ist es aber eher so, dass diese Person eigentlich aus dem Sentiment, aus der Gesellschaft der damaligen heraus entstanden ist. Das heißt, jedes Volk quasi kriegt jene Politiker, die es verdient, oder in dem Fall den Führer, den es verdient. Und es hätte wahrscheinlich tausende andere gegeben, die seine Position hätten einnehmen können. Das mindert auch das Alleinstellungsmerkmal dieses Menschen. Ich meine, natürlich war er ein begabter Demagoge, aber da hätten also wahrscheinlich tausende in der Reihe gestanden und hätten seinen Platz sofort einnehmen können, wenn er jetzt versagt hätte, erschossen worden wäre oder sich umgebracht hätte.
Genau. Das heißt, also Erich Fromm hat ja gesagt, unter uns gibt es hunderte von Hitlern, die hervortreten würden, wenn ihre historische Stunde gekommen wäre. Ne? Und also das kann ich nur unterstreichen, genauso sehe ich das ja.
Und auch jetzt in dieser Diskussion, dieser ganzen Finanzkrisen, die sich da die Tür reichen, eine sehr interessante Beobachtung finde ich auch. Es wird dann immer über die da oben geschimpft und das also, wir werden da alle unterdrückt, aber es wird zu wenig darauf eigentlich hingewiesen, wie sehr eigentlich das Individuum dann teilweise auch davon profitiert, teilweise diese Politik und dieses Gebaren der Banken und so weiter ja auch mitträgt und befürwortet, solange es zum eigenen Vorteil ist. Und nur dann, wenn man quasi sich übervorteilt sieht, dann regt man sich ja eigentlich erst auf. Nein, das ist halt zu spät.
Also ich denke schon, dass man das so sagen kann, also dass im Grunde wir so erzogen worden sind und jetzt dementsprechend so funktionieren, dass dann erst, wenn es auf einer ganz bestimmten und vor allem materiellen Ebene uns an die Wäsche geht, dass wir dann irgendwie anfangen, irgendwie ein Stückchen wacher zu werden. Aber dass ansonsten, wenn die Einschläge noch nicht zu dicht sind, wenn die Kriege eben nur in der Ukraine sind oder in Syrien oder in Jugoslawien, also eben nicht so direkt vor der Haustür,
Jugoslawien war direkt vor meiner Haustür, weil das war ein paar hundert Kilometer südlich von wo ich da jetzt sitze. Okay.
Ja, aber bedrohlich nahe. Dann werden wir eben unter Umständen wacher, wenn es näher kommt, ja. Aber solange es ein bisschen weiter weg ist und das alles auch die Fremden sind und überhaupt, ja, scheint für die meisten von uns im Grunde das Leben trotzdem in Ordnung zu sein. Und wir stellen uns nicht die Frage, inwieweit wir auch ein System unterstützen, was für diese Kriege natürlich mitverantwortlich ist. Ohne selber Waffen in die Hand zu nehmen, ohne selber Granaten zu drehen, aber eben indem wir Steuern zahlen und indem wir bestimmtes politisches System kritiklos hinnehmen, was eben dann auch direkt oder indirekt daran beteiligt ist, also Stichwort meinetwegen die ja doch sehr umfangreichen deutschen Waffenexporte beispielsweise in alle möglichen Regionen.
Wenn wir jetzt den Blick wirklich auf die Gegenwart, wir kommen jetzt gegen das Ende unseres Gesprächs, das jetzt schon 90 Minuten dauert, also die Zeit ist jetzt ziemlich schnell vergangen, finde ich. Aber jetzt möchte ich doch immer mehr in die Gegenwart. Da gibt es zum Beispiel die Friedensbewegung. Die hat unlängst, ich glaube am 3. Oktober in Kalkar, eine Demonstration abgehalten, wo im Prinzip ein NATO-Hauptquartier für Drohneneinsätze in Osteuropa, und da wissen wir eh, woran wir da jetzt im Moment denken, aber ich glaube auch bis nach Afrika etc., also wo das jetzt völlig integriert wird in diesen Drohnenwahn und in diese ganz völlig neue Art der Kriegsführung, die noch überhaupt nicht abschätzbar ist, sehe hier auch wirklich eine ganz klare Parallele zum Ersten Weltkrieg, wo auch ein Schub an neuen Waffentechnologien plötzlich eingeführt wurde. Und jetzt gibt es da die Friedensbewegung, die sich dagegen aufbäumt, die jetzt schon eine sehr lange Tradition hat, die Jahrzehnte zurückgeht. Und dann gibt es daneben aber auch die Mahnwachen, Montagsdemos etc., wo sich ein sehr buntes Publikum und auch ein sehr breites Publikum tummelt, trifft, diskutiert und wo es immer wieder sehr große Spannungen gibt innerhalb dieser Gruppe. Jetzt gerade wieder auch links und rechts, also da finden sich dann wirklich beide Lager, wenn man so will, ein. Aber im Prinzip mit diesem gemeinsamen Ziel, dass man sieht, das geht in Richtung Dritter Weltkrieg. Aber wie beurteilen Sie jetzt diese verschiedenen Ansätze in der Gesellschaft? Oder haben Sie da eine Meinung dazu? Wie erfolgreich sind die, wie sinnvoll sind die?
Also zum Thema Friedensbewegung fällt mir eigentlich vor allem erstmal ein, dass ich erschüttert bin, wie schwach die ist in Bezug auf das, was jetzt zum Beispiel in der Ukraine passiert ist. Mhm. Also dass in früheren Zeiten, die ich allerdings in der BRD ja nur von weit mitgekriegt habe als ehemaliger DDR-Bürger, offenbar da also zum Beispiel beim NATO-Nachrüstungsbeschluss in 80er Jahren was ganz anderes abging als jetzt. Also jetzt scheinen mir ganz viele Leute wie gelähmt. Ich bin auch erschüttert darüber, über die dummdreiste Medien Propaganda, die hier läuft und die Realität derartig verdreht. Ich bin eher sehr erschüttert und eigentlich fassungslos darüber, dass nicht mehr Leute irgendwie auch offen aufstehen. Es gibt ja welche, die sich dazu äußern, aber auch weil sie in den Medien dann im Grunde ignoriert oder runtergemacht oder eben gleich gar nicht erst gesendet werden, finden die vielleicht auch nicht zueinander in dem Maße, wie ich denke, wie es nötig wäre. Ich denke, dass es toll wäre und wichtig wäre, wenn die Friedensbewegung, also, der ich jetzt in dem Sinne nicht angehöre, ich habe da keine Erfahrungen damit, ja, also das kann ich so nicht sagen. Also wenn mehr Menschen jetzt wieder zueinander finden würden und deutlicher klar machen würden, dass sie eine bestimmte Entwicklung nicht wollen, dass sie also zum Beispiel nicht wollen, dass Europa oder zumindest Deutschland in diese doch vor allem US-amerikanischen Versuche ganze Regionen zu destabilisieren, um die Vormacht, die sie haben, mit militärischen Mitteln weiterführen zu können oder auch sich neue Öl- und sonstige Reserven zu erschließen, dass wir einfach dazu Nein sagen und macht euer Ding alleine oder natürlich noch besser, macht es gar nicht. Aber jedenfalls, wir machen es nicht mit. Also ich würde mir wünschen, dass da viel, viel mehr passiert. Wie gesagt, nicht, dass nichts passiert, aber ich denke, es ist einfach, also es wäre wert, viel mehr wenn noch mehr passieren würde, wäre es toll. Ich denke, dass auch ein Problem dabei ist, eben genau das, dass diese Links-Rechts-Unterscheidung dazu führt, dass sich Leute sozusagen an der Basis, also das, was Reich mal die Massen genannt hat, oder andere ja auch, der Begriff ist ja ein bisschen raus, aber nochmal die Bevölkerungsmasse, statt zu gucken, wie sie von oben unterdrückt werden, die über gegenseitig die Köpfe einschlagen. Das heißt nicht, ich finde nicht, es ist alles beliebig und jeder sollte mit jedem können. Es gibt einfach auch Sachen, da muss ich mich klar von abgrenzen und ich werde natürlich nicht irgendwie mit jemandem, der rechtsextrem ist, gemeinsame Sachen machen. Aber ich fand es eben zum Beispiel sehr erleuchtend, auch in dieser Umfrage, in einer dieser Umfragen, über die wir schon gesprochen haben, von Oliver Decker und Elmar Brehler zum Rechtsextremismus in der BRD, dass die ja auch gefragt haben, überhaupt nach ausländerfeindlichen Einstellungen und dass sie festgestellt haben, dass also bestimmte ausländerfeindliche Aussagen von über 75% der Deutschen geteilt werden. Und das muss man sich mal vorstellen. Also erstmal muss man sich vorstellen, was das heißt. Okay, aber ich rede jetzt über was anderes. Man muss sich auch mal vorstellen, was es bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich als Lichtgestalt, als Saubermann, als Friedenskämpfer, ja, ich kooperiere natürlich überhaupt nicht mit Menschen, die irgendwie in irgendeiner Weise eine negative Auffassung haben. Ja, dann fallen schon mal mehr als drei Viertel der Deutschen in einem Schlag weg. So, was bleibt denn dann noch? Okay, sind immer noch sicherlich etliche, aber eine Massenbasis schafft man damit dadurch nicht. Und außerdem, wie gesagt, glaube ich ja, dass die allermeisten von uns durch ihre mehr oder weniger autoritäre, gefühlsunterdrückende Erziehung solche Einstellungen ja auch in sich haben. Also mit anderen Worten, wer bleibt denn noch übrig, wenn wir nur nach ganz psychisch gesunden Menschen suchen wollen, wenn es die überhaupt gibt, was ich nicht glaube. Ja, jedenfalls ganz, ganz wenige. Und wie wollen wir mit diesen ganz, ganz wenigen denn eine Massenbewegung, die es aber dringend nötig hätte, dass sie existiert, für Frieden gründen? Also müssen wir doch Kompromisse machen und können nicht zum Beispiel fragen, ja, weiß ich nicht, kennst du das Neue Testament auswendig oder das Kommunistische Manifest, und wenn du da nicht auf Linie bist, dann arbeite ich mit dir gar nicht zusammen. Ja, also ich denke, dass man muss gucken, für welches Ziel man mit wem zusammenarbeiten kann. Und wenn konservative Kreise auch sich sehr klar für Frieden engagieren, wenn Leute zum Beispiel aus der CSU hierzulande, ja, CDU, CSU, Peter Gauweiler, zum Beispiel, also sich also auch dafür engagieren, eben mit Putin zu reden, statt ihn zu bekämpfen, dann sind es Leute, mit denen ich eine wichtige Parallele sehe, auch wenn ich sonst in vieler Hinsicht mit denen gar nicht mitgehe. Und das habe ich den Eindruck, spielt hierzulande zumindest eine viel zu geringe Rolle. Also hier wird meiner Meinung nach größtenteils sehr sektiererisch gedacht, und damit können sich die oben freuen, dass die unten so blöd sind, wie gesagt, gegenseitig sich die Köpfe einzuhauen.
Ja, Herrscher und Teile, könnte man jetzt sagen. Und jetzt nochmal zurückkommen, ja, auf diese, da gibt es verschiedene Bezeichnungen dafür, Montagsdemos, Friedensmahnwachen, die da jetzt abgehalten werden in ganz Deutschland, und wo dieser Clash zwischen Linken und Rechten, die dann plötzlich beide dastehen und quasi sich in derselben Demo wiederfinden, wider Willen. Diese Problematik finde ich sehr interessant. Und wie überkommt man die? Muss man die überkommen? Soll man die überkommen? Ja?
Also ich finde es wichtig, sich anzugucken nochmal, was links-rechts wirklich bedeutet. Aus meiner Sicht sind es ganz klare Fantasiebegriffe, also von eben keine klaren Begriffe, die auch keiner wirklich klar definiert. Das heißt, oder man kann auch sagen, jeder für sich. Was soll's, links, rechts, so Osten, Westen irgendwie. Also man muss doch gucken, was damit inhaltlich eigentlich gemeint ist. Und da glaube ich, gibt es wesentlich konstruktivere, weiterreichendere Unterscheidungen, eben zum Beispiel die von Erich Fromm verwendet, aber auch von Wilhelm Reich im Grunde geteilte Einschätzung oder Einteilung in lebensfeindlich und lebensbejahend. Und ich finde, man sollte diese Maßstäbe anlegen und sollte danach gucken. Und dann entscheiden, dass man sich vielleicht mit allen zusammentut, die glaubhaft, lebensbejahend, heißt zum Beispiel konkret jetzt auch gegen Krieg sich verhalten. Und dann kann ich immer noch mir das Parteibuch zeigen lassen oder vielleicht auch ganz drauf verzichten. Ja? Also ich glaube, damit gehen wir schon einen Riesenschritt weiter.
Ja, ich glaube, es ist unvermeidlich, weil wie Sie selbst sagen, 75% der Deutschen haben, also ich weiß nicht, in Österreich ist es sicher gleich, wenn nicht schlimmer, haben zum Beispiel ausländerfeindliche Einstellungen. Und die Frage ist eben, sind all diese Menschen dann auch gleichzeitig lebensfeindlich eingestellt?
Ja, darauf habe ich ja schon versucht, eine Antwort zu geben. Ich denke eben, der Riss geht durch die Menschen, durch die Psyche. Also für die meisten von uns ist typisch, dass sie diese Einstellung haben, aber sie haben auch lebensbejahende. Und Reich würde sagen, der gute Kern in ihnen ist sowieso nie tot. Ja, also es ist so, aber es ist eben auch anders, Gott sei Dank. Und man kann an diesem anderen, an diesem guten Kern, an diesem lebensbejahenden, was niemals wirklich völlig weggeht, auch immer wieder anknüpfen.
So, jetzt steht man in so einer Demo. Man sieht, da sind also jegliches politisches Couleur vorhanden. Wie kann man jetzt unterscheiden zwischen Menschen, die da jetzt ehrlich eine lebensfreundliche, eine auch im Prinzip optimistische, positive Einstellung gegenüber dem Leben und der Menschheit an sich haben, unterscheiden von denen, die das nicht haben?
Also ob das auf einer Demo geht, weiß ich nicht.
Ja.
Wenn ich da mit Leuten stehe, die ich nie vorher gesehen habe, dann kann ich mich ja nur auf Äußerlichkeiten konzentrieren. Aber ich denke, es gibt ein paar, sag mal, es gibt ein paar grobe Maßstäbe. Also ich glaube, ein wirklicher Rechtsextremer, ein wirklicher, kann nicht lebensbejahend sein. Also im guten Kern, ja, wie gesagt, bei uns allen. Aber an dem, was ihm noch bewusst ist, verfügbar, offenbar nicht. Also man kann nicht gleichzeitig lebensbejahend sein und 4 oder 6 Millionen Juden ausrotten wollen oder eben das richtig finden. Ja? Mhm. Also dann ist dieser gute Kern so sehr versteckt, so tief unten, dass ich da mit diesem Menschen, der das ernsthaft bejaht, keinen aktuellen gemeinsamen Draht finden kann. Vielleicht könnte der sich durch Therapie so weit verändern, dass er an diesen guten Kern, den er ja auch hat, wieder rankommt. Aber solange er diese Therapie nicht macht, kommt er mir mit einer Oberfläche seines Charakters entgegen, mit der ich nicht kooperieren kann. Also insofern gibt es da Grenzen. Ja? Aber wenn jemand sagt, wir haben hier zu viel Asylanten in Deutschland, muss ich ihn nicht gleich zum Rechtsextremen erklären und sagen, mit dir will ich gar nichts mehr zu tun haben und auch wenn du für den Frieden bist, ist mir das wurscht, weil du hast jetzt gerade was gegen Asylanten gesagt. Sondern dann kann ich eben gucken, meint er vielleicht trotzdem sein Friedensengagement ehrlich und kann ich ihm vielleicht, wenn er mich näher an sich rankommen lassen sollte, irgendwie mit Argumenten deutlich machen, dass man über diese Frage mit seiner Einstellung zu den Asylanten vielleicht nochmal nachdenken sollte. Ja?
Vielleicht auch nachdenken sollte man darüber, ob jetzt Terror, Mord und Totschlag nur durch rechte Ideologien quasi befürwortet oder gerechtfertigt werden können oder ob auch linke Ideologien dazu herangezogen werden können. Wenn man jetzt den Stalinismus und so weiter hernimmt und generell also jetzt vom Gottesstaat bis zur Ökodiktatur, salopp gesagt, es gibt im gesamten politischen Spektrum immer wieder Strömungen, die eigentlich lebensfeindlich sind. Also auch, wie man auch an den Statistiken, die ich anfangs erwähnt habe, sieht, auch im sogenannten traditionellen und Anführungszeichen linken Lager gibt es lebensfeindliche Positionen und es lassen sich auch dort Mord und Totschlag rechtfertigen, was ja auch eine sehr schmerzliche Einsicht ist, oder?
Genau, und das ist einfach ein weiterer Grund, warum diese Links-Rechts-Einteilung wirklich nicht viel taugt. Ja, wenn Stalin links war, na, dann sollte man wirklich links einstampfen. Aber ich glaube, man muss nicht links einstampfen wegen Stalin, muss ich aber klar machen, dass also man wirklich mit jeder Ideologie, die noch so toll ist, auch jeder Religion, ja, auch mit einer irgendeiner Vorstellung von Liebe, kann man anderen Leuten trotzdem den Kopf einschlagen, wenn man kaputt genug ist.
Absolut, ja. Religionskriege. Ich meine, wenn jetzt Christen dann auf irgendwelche Moslems losschlagen oder Moslems auf Christen, im Kern, das ist eigentlich sehr schön, ne? Also so wie bei Menschen im Kern eigentlich das Gute ist, so unterstelle ich jetzt auch diesen Religionen, dass die im Kern eigentlich gute Aussagen haben, ja. Aber dann eben durch Ideologien und so weiter und durch Dinge, die da draufgesetzt werden und Sekten und dann ISIS, ISIL oder IS ist dann ja nur mehr das komplette Extrem, da ja, schlägt das Ganze dann komplett ins Negative aus. Naja, Einstein hat einmal gesagt, er weiß zwar nicht, wie der dritte Weltkrieg geführt wird, aber der vierte mit Stöcken und Steinen jetzt frei zitiert. Es gibt ja eigentlich keine Alternative zu dem, was wir jetzt versucht haben, da irgendwie zu besprechen. Ja, also ich hoffe, es ist halbwegs rübergekommen, auf was wir da hinaus oder auf was Sie da auch natürlich in dem Artikel hinaus wollen. Es gibt ja eigentlich keine Alternative, dieses Problem beim Individuum als auch in der Gesellschaft als Ganzes anzugehen.
Ja, meiner Meinung nach nicht. Also eigentlich haben wir jetzt genug Erfahrung gesammelt, alle miteinander. Auch also Erfahrung mit dem realen Sozialismus und dessen Scheitern. Dass ich denke, also die Erkenntnisse sind eigentlich sehr klar, was alles nicht ausreicht. Und insofern denke ich, wäre es wirklich an der Zeit, diese alten Ideen, die aber nie richtig zur Anwendung gekommen sind, nun endlich mal doch wirklich aus der Mottenkiste rauszuholen und damit was zu machen, ja.
Der berühmte Wunsch an die gute Fee, wenn Sie den hätten, was würden Sie sich jetzt als nächstes Schritt wünschen, das jetzt quasi passiert? Ja? Durchaus utopisch, ist egal. Was würden Sie jetzt als nächsten Schritt sich von Herzen wünschen, dass passiert?
Sie meinen jetzt heute Nachmittag oder nächste Woche oder?
Ich meine, wenn man jetzt in die Geschichte zurückblicken würde auf das Jahr 2014, 2015 und wenn jetzt da ein Umdenken passiert, wie würde das Ihrer Meinung nach idealerweise aussehen?
Das fällt mir wirklich sehr schwer zu beantworten. Wenn ich es jetzt zu utopisch, wissen Sie, ich kann es ja ganz utopisch formulieren und dann hat es überhaupt keinen Sinn mehr, weil ich kann mir natürlich sofort einfach wünschen, gute Fee, komm her, bitte einmal Weltfrieden. So, aber das fällt mir so stein ab, dass
das ist ich, wiederum nur von, das ist ja wieder top-down, ne? Das funktioniert ja wieder nicht. Ne?
Genau, also insofern würde ich mir lieber was wünschen, sag mal, wo ich denke, es ist auch ein bisschen utopisch, aber es ist nicht völlig, undenkbar. Könnte man es darauf einigen?
Ja, natürlich. Ich will es nicht ins Eck treiben, um Gottes Willen. Nein, es geht nur darum, was. Ja.
Okay, na gut, dann muss ich mal überlegen. Also, dann bin ich dafür, dass diese Krise, in der wir meiner Meinung nach jetzt objektiv sind, nicht zuletzt durch das, was in der Ukraine passiert, dass die dazu führt, dass ganz viele, ja, ich bleib mal bescheiden, Mitteleuropäer immer mehr erkennen, in was für ein System sie eingebunden sind und dass dieses System nicht nur eine Menge positive Seiten hat und auch eine Menge Positives bringt, Wohlstand, relative Meinungsfreiheit für ganz viele, sondern dass dieses System auch destruktive Anteile hat, die es zum großen Teil aber bisher noch nach draußen richtet. Also in andere Regionen gegen andere Völker, dass man das erkennt, dass sozusagen dieses System momentan eben die Hose ein ganzes Stück runtergelassen hat und dass da viele hingucken, obwohl das, was sie sehen, ihnen nicht gefallen wird. Und dass sie daraus Schlussfolgerungen ziehen, nämlich, dass es so nicht weitergehen sollte und dass man sich bewusster in die Politik und die Gesellschaft einmischen sollte. Mit anderen Worten, die noch vorhandenen demokratischen Möglichkeiten auch ausnutzen sollte und das wiederum im Idealfall eben nicht zuletzt dafür, um auch mehr für psychosoziale Veränderungen zu machen. Und doch jetzt mehrere Wünsche.
Ja, das heißt im Prinzip, dass man diese Aufarbeitung ernsthaft und gesamtheitlich angeht. Und auch im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen einsetzt und aus seiner Erkenntnis daraus heraus auch ein Gegensteuern ansetzt. Also dieses Feindbild, das da jetzt aufgebaut wird, dass man erkennt, dass das wiederum dieser selbe Mechanismus ist, der schon wieder hochkocht. Ne?
Ja, also in der Psychotherapie wird oft davon gesprochen und ich finde, das ist in Ordnung, dass man das so formuliert, dass Krisen immer auch Chancen sind. Und Menschen kommen in Psychotherapie, weil es ihnen einfach richtig mies geht, weil sie Probleme haben, Symptome vor irgendwas, sehr viel Angst bekommen haben und so weiter. Aber dadurch, dass sie das allein, werden sie überhaupt erst fähig, eine Psychotherapie zu machen und sich wirklich grundlegend zu ändern. Und insofern würde ich mir wünschen, dass ganz viele Menschen diese gegenwärtige kritische Situation, wo ja sogar eine Gefahr besteht, die wir nicht ausschließen können, dass es in der Konfrontation USA und NATO mit Russland zu einem Atomkrieg kommen könnte. Dass ganz viele Menschen diese Gefahr an sich rankommen lassen, also sich dieser Angst stellen, so beschissen es auch ist, das zu fühlen, und daraus Konsequenzen ziehen, dass sie sich verändern müssen und dass sich in der Gesellschaft was verändern muss. Und dann hätten wir diese gegenwärtige Krise auch als Chance genutzt.
Dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. Herr Dr. Pegler, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
Gleichfalls. Hat mir eine Menge gegeben, mit Ihnen so reden zu können. Danke.
Mir auch. Danke. Sie hörten ein Crop FM Spezial mit dem Psychologen Dr. Andreas Peglau. Die Illustration der Ausgabe stammt von Matthias Töpfer. Im Dezember 2014 erscheint die überarbeitete Website von Andreas Peglau www.weltall-erde-ich.de. Oh. Website von Crop FM finden sich neben über 300 Interviews zum freien Download und weiteren Hintergrundinformationen und Verweisen auch der Spendenbutton von Crop FM. www.cropfm.at. Ich danke fürs Zuhören und Interesse. Wünsche einen guten Rutsch und freue mich auf weitere Gespräche im Jahr 2015. Macht es gut.